Bewegtbild.
Bastarde. Bastarde.
Guten Abend, Dave Sun.
Hi.
Ganz im Sinne des Themas begrüßen wir uns hier heute mal auf Japanisch.
Ja.
Ich glaube, die meisten wissen auch schon, was sie heute erwartet, ne?
Stimmt, ich durfte sie anteasern.
Ich habe die Folge heute gehört.
Okay. Ja, sehr schön. Also weißt du auch, was wir heute aufnehmen. Wunderbar.
Ja, ich bin grob im Thema und hatte die Supporter aber noch, weil irgendwer schrieb dann, ich glaube Alvin oder so, dass Dave geleakt hat, was als nächstes kommt. Da müssen wir noch schnell umswitchen auf deutsche Heimatfilme der 70er.
Ja, genau, Roy Black. Das ist auch eins meiner Lieblingsthemen.
Das wäre übrigens ein Riesen-Plot-Twist, wenn das jetzt wirklich kommen würde. Alle freuen sich auf Godzilla und jetzt zack.
Ja, schade. Aber wer weiß, wahrscheinlich greifen wir dafür umso neuere, noch uns unbekannte ZuhörerInnen ab, ja, wenn wir auf einmal mit so einem Thema um die Ecke kommen.
Ja, da kriegen wir vor allen Dingen das ältere Publikum mal endlich an den Kopfhörer hier.
Ja, mit unseren zarten, jugendlichen, anmutenden Stimmen. Wobei es eigentlich ja gar nicht so weit weg wäre, ja, weil auch bei dem Thema heute gab es ja dann, was Thema Deutschland betrifft, auch immer so ein bisschen Eigenheiten dann dazu. Nicht unbedingt bei der Reihe, die wir heute präsentieren, aber so prinzipiell bei dem Thema.
Also die Eigenheit bei der Reihe, die wir heute präsentieren, der unterscheidet sich Deutsch und Englisch eigentlich nur im Bindestrich und Doppelpunkt beim Titel. Ja, das hat mich nämlich jedes Mal wahnsinnig gemacht, wenn ich die Vorbereitung gemacht habe.
Ich war diesmal voll. Ich bin ja da auch akribisch, ja, an alle ZuhörerInnen, die wissen wollen, worüber wir jetzt gerade quatschen. Wir haben eine Vorlage, die wir fleißig mit unseren Filmfakten befüllen. Und diese Vorlage gibt halt auch vor, dass wir sowohl den deutschen Filmtitel als auch den Originaltitel festhalten können. Ja. Und die Schreibweise bei deutschen Filmtiteln ist dann oft in der Regel mit Bindestrich. Und im Original, im Englischen dann oft und auch hier, obwohl eben nicht USA als Heimatland dient, dann der Doppelpunkt. Ja, das sind immer so die kleinen Feinheiten. Und ich glaube, Dennis ist auch genauso pedantisch oder vielleicht ansatzweise so pedantisch wie ich. Bei mir ist meins ganz schlimm. Ich achte und muss auch jobmäßig darauf achten, aber hier habe ich jetzt heute einfach mal drauf geschissen.
Ja, ich muss jobmäßig ja auch drauf achten. Mhm. Deshalb bin ich da auch sehr akribisch. Hatte heute beruflich auch schon wieder eine Situation, wo ich eine Gänsehaut bekommen habe, wo sich eine Referentin dann bei mir entschuldigt hat, weil sie schon gesehen hat, dass ich fast würgen muss, was sie da an Format gemacht hat. Und sie meinte, ja, es geht gerade nicht anders, mache ich im Nachgang noch. Ich sage, will ich auch hoffen. Sieht ja furchtbar aus.
Ja. Aber kommen wir denn da hin in Deutschland? Ja, ne? Ja. Geht doch nicht.
Ja, wir sind auch gerade, ich bin gerade generell in einer merkwürdigen Phase des Filmgenusses. Deswegen ist es heute für mich auch echt eine spezielle Aufnahme, weil ich ja gerade aus dem Urlaub komme.
Ja.
Mal wieder. Also gefühlt bin ich ja nur im Urlaub. Man zumindest meinen. Und ich habe gestern oder vorgestern gesehen, dass ich seit dem 16.10. keinen Film mehr gesehen habe.
Alter, das ist ja verrückt.
Ja, und als ich das gesehen habe, war es halt der 2.11. Also das ist für mich maximal ungewöhnlich. Auch so, dass mich schon Supporter darauf angesprochen haben, aber, was denn da nicht stimmt.
Aber du lebst noch, ja. Das ist jetzt hier dein Signal, dein Lebenszeichen.
Ja.
Ist doch super. Hast du schon Entzugserscheinungen oder geht's noch?
Nee, also ich hatte, komischerweise habe ich gar keine Entzugserscheinungen gehabt. Ich habe vor dem Urlaub noch schnell die 6 Projekte von heute geguckt, deswegen ist das auch schon etwas in der Ferne in meinem Gehirn. Ja. Musste mir das heute nochmal alles wieder ein bisschen nach vorne auf die Festplatte ziehen. Aber irgendwie hat es mir nicht gefehlt. Also ich habe trotzdem, habe ich im Kopf, dass ich manche Filme gerne noch sehen möchte. Alien Romulus zum Beispiel oder selbst so eine Scheiße wie Joker 2. Muss ich noch sehen. Ich habe irgendwie gerade nicht so das akute Bedürfnis danach, weil irgendwie habe ich offenbar Besseres zu tun.
Also der Ausgleich ist gut.
Ja.
Heißt das. Das ist doch schön. Sag mal, ist zu persönlich zu fragen, wo du im Urlaub warst?
Ich war in der Türkei, in Side.
Mhm. Empfehlenswert? Warst du schon mal da in der Gegend?
Ich war vorher noch nie da, meine Freundin war schon häufiger da und es ging halt eigentlich, war es relativ spontan jetzt. Deswegen war das so ein Ding mit Wettergarantie eigentlich. Du fährst, fliegst Ende Oktober irgendwo hin, was machst du? Ja, machst du Fernreise. Das ist aber für 7 bis 8 Tage halt
naja, du lohnt
witzlos.
Sich nicht so, ja.
Dann bleiben dir halt nur noch Ägypten oder Türkei. Und da ich mit Beschuss nicht so gut leben kann, dachte ich mir, ist Türkei die bessere Wahl.
Ich mache ja immer jetzt in letzter Zeit gerne Werbung für Sizilien, ja. Auch ich glaube, Mitte Oktober kann man da noch gut abgerasen. Aber hast du denn türkische Filme mitgebracht?
Nee. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin bei deren Rip-Off-Kultur, dass es auch einen türkischen Godzilla gibt.
Stimmt, ey shit, das hätten wir mal recherchieren können, wa? Ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich glaube, wir haben den Namen noch gar nicht genannt, um was es heute geht, aber aufmerksame ZuhörerInnen wissen natürlich aufgrund des teaserfreudigen Classic Dave, dass es heute um Godzilla geht. Ja. Letztendlich auf deinem Mist gewachsen. Klingt jetzt so negativ, aber
ja,
ich glaube, du hast es ins Spiel gebracht, wenn ich mich richtig erinnere.
Irgendwie kam das so. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext wir mal drüber geredet haben. Oder hattest du mal in einer Folge mit Lee was dazu gesagt?
Boah,
irgendwie.
Ich glaube nicht.
Also irgendwie, irgendwas war da. Es ist auf jeden Fall aufgrund irgendeiner Inspiration entstanden, so aus dem.
Ja.
Aber das krieg ich erst recht nicht mehr zusammen.
Auf jeden Fall ist es aber wie in der Regel, wenn du mit einer Idee ums Eck kommst, dass du bei mir in der Regel offene Türen einrennst, ja, weil ich diese Reihe, wir sprechen nämlich über die sogenannte Millennium-Reihe, ja, das sind 6 Filme, die von Toho, die ja an allen Godzilla-Filmen ja irgendwie was gemacht haben oder die halt natürlich produziert haben, aus Japan, die das Godzilla, ja, kann man vielleicht schon fast Genre sagen, wiederbelebt haben.
Ja, das ist
haben.
Schon nah dran, ja.
Ein Jahr nach dem ungeliebten und floppenden Godzilla aus den USA, dem Film von Roland Emmerich, der 1998 entstanden ist, hatte dann Toho doch das Ganze ein bisschen vorgezogen, ja, und um es einfach wieder gut zu machen für die Fans, weil die sind schon lange am Start. 1954 kam der erste Godzilla-Film raus und alle paar Jahre gab es dann irgendwas Neues im Kino und da dann eben mal ein paar Jahre Lücke aus Japan.
Ja, und es war ja eigentlich geplant, dass erst zum Jubiläum was kommen sollte.
Genau, zum 50-Jährigen. Wäre eigentlich 2004 gewesen.
Ja.
Aber irgendwie, ja, so typisch Japan, wa? Zieht man einfach mal komplette Filmreihe vor. Kann man ja mal machen.
Ja, und vor allen Dingen brettert man die dann in den paar Jahren auf 6 Filme mal
Alter,
eben hoch und
krass, ja.
Jedes Jahr einer. So. Ja. Das ist schon eine Leistung.
Aber hallo, ja. Und der letzte Teil, mit dem wir dann heute auch abschließen werden, irgendwann später in 5 Stunden, ist Godzilla Final Wars. Da hatte ich dann auch nochmal recherchiert. Der lief anlässlich dann in den USA im Kino als Godzilla hier Stern am Walk of Fame bekommen hat.
Ja, hat er verdient. Ich hoffe, das ist der mit Abstand größte, weil es ja auch der größte Darsteller.
Kann man so sagen.
Einfach so Fußabdruck auf dem Walk of Fame.
Ja, aber was mich interessiert, Dennis, wie ist deine Beziehung zu Godzilla? Wie kamst du, hast du schon mal Godzilla-Filme vorher gesehen, irgendwas? Ja, sei es die US-Produktion oder irgendein älteres japanisches Ding. Wie sieht deine Godzilla-Historie aus?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da über P. Diddy reingerutscht bin. Und das ist richtig witzig reingerutscht, weil er ja mit Babyöl echt ein Thema hat. Deswegen, ich habe den, es war Come With Me, ich habe die Single gehört und da war mir noch nicht mal klar, dass das zu dem Roland Emmerich Godzilla-Film gehört. Ich weiß, dass mein Vater gekotzt hat, weil es ja ein Sample von, was war es, Led Zeppelin?
Ja, ich glaube ja.
Abgreift, da war er nicht so gut zufrieden. aber ich fand den Song halt geil.
Okay, ich dachte, damals, weil dein Vater mit den ganzen japanischen Godzilla-Filmen aufgewachsen ist.
Nee, das wäre auch cool. Aber das weiß ich gar nicht, ob der ob die da irgendwie Berührungspunkte hat. Ich bin mir relativ sicher, dass sie die früher mal, zumindest mal reingeguckt haben, vermutlich albern fanden. Dann habe ich mir den Roland Emmerich Godzilla reingezogen. Den finde ich bis heute kacke. Und irgendwie danach, als man so 4, 5 Jahre später, als ich so ans Thema Film deutlich herankam, habe ich nachts irgendwann mal ein paar von den alten gesehen. Konnte aber auch nicht genau zuordnen, welcher welcher ist. Mhm. Und man hat da immer mal reingeskippt. Jeder kennt von YouTube ein paar Szenen, wenn Godzilla irgendwie mit einem Dropkick ins Gesicht springt, einem anderen Monster. Da gibt es ja noch und nöcher kultige Szenen, die man da mal gesehen haben könnte. Also an mehr kann ich mich nicht erinnern. Mhm. Dann habe ich irgendwann die neue amerikanische Trilogie plus die neuen Filme aus Japan mit Shin Godzilla und Minus One und Co. Habe dann da sogar noch die anderen Filme gesehen. Shin Kamen Rider gab es ja noch und Shin Ultraman. Also das ist ja diese Shin-Reihe. Mhm. Da sind ja auch 3 Filme. Die hat ja der, zumindest 2 von denen sind von dem Regisseur von Neon Genesis Evangelion.
Ah, okay.
Also auch da, der hat ein Faible für große Viecher einfach. Mhm. Und das habe ich mir alles reingezogen. Dann habe ich irgendwann auch begonnen, mir die älteren mal anzugucken. Hab aber bis dato keinen aus der Millennium-Reihe gesehen, mhm. sondern nur den letzten davor. Das war, glaube ich, Godzilla vs. Destoroyah. Und den habe ich noch gesehen. Und das war's.
Okay.
Wie sieht es bei dir aus? Bist du da von früher, hast du noch welche auf dem Schirm, die du mal als Kind oder so gesehen hast?
Ja, ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Ja, war natürlich Led Zeppelin, deren Song Kashmir, der wurde.
Ach, Kashmir war es, genau.
Ja, ja, ich, für alle, die vielleicht schon die eine oder andere Folge mit uns gehört haben, ich bin ja so aufgewachsen, dass ich viel auch in den 90ern im Fernsehen geguckt habe. Das war dann oft neben dem Kino, wo man natürlich als 13-, 14-Jähriger nicht in die geilen Filme reingekommen ist, die man da schon unbedingt gucken wollte, blieb einem nichts anderes übrig, außer Fernsehen. Und das war so 1993 bis vielleicht 1996. Ja, da hatte ich eine Phase mit dem damaligen besten Kumpel. Wir haben uns alle 2 Wochen die TV Movie, ja, die andere große TV-Zeitschrift neben der TV Spielfilm damals gekauft. Und weiß noch, wir haben dann immer, wenn die rauskamen, die große Pause genutzt, um halt schon mal die nächsten 2 Wochen durchzugehen und zu gucken, wo auf welchem Sender jetzt welcher Spielfilm zu welcher Uhrzeit läuft, um ihn dann entweder live zu gucken oder eben vom hart gesparten Taschengeld, was man dann in VHS-Kassetten investiert hat, den dann aufzunehmen. Ja. Dadurch, dass ich nicht wahnsinnig viel Taschengeld hatte und dann eben auch die VHS-Kassetten eher rar gesät waren, muss ich auch immer ganz genau überlegen, was ich da aufnehme, um es halt mehrfach zu gucken oder überhaupt gucken zu können. Und ich weiß gar nicht, ob da Godzilla so bei mir aufgenommen wurde. Ich glaube nicht, aber ich hatte und habe einen sehr guten Freund, Andi. Viele Grüße an der Stelle. Ich habe Andi noch bisher, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, ja, weil der hat andere Macken, guckt auch gerne Filme, ist aber eher videospielmäßig unterwegs. Und der war von Anfang an, seitdem ich Andi kenne, ja, und das ist seitdem ich 14 bin, war der immer Godzilla-Fan. Und der hat mich dazu gebracht, ja. Immer wenn da irgendwas im Fernsehen lief oder er eben, ich bin mir ziemlich sicher, ein paar Filme auf VHS-Kassette hatte, dann liefen die oft an einem Sonntagnachmittag, ja, wie gesagt, entweder TV oder VHS-Kassette. Und er hat einen jüngeren Bruder, mit dem war ich auch genauso dicke. Wir haben dann oft zu dritt irgendwas gemacht oder ich mit Tommy unterwegs gewesen und Andi guckt dann was und immer wenn wir dann ins Zimmer reingeschneit sind, dann lief da Godzilla. Das war so, ja, mein Godzilla-Start. Ich fand es damals schon, es war so eine Mischung aus, irgendwie hatte schon was. Da, man sieht einfach, dass da Liebe dahinter steckt. Ja, auch in einem zarten Alter von vielleicht 13, 14, 15 nimmt man ja sowas wahr. Und eben der Mischung, okay, es ist halt ein bisschen, wirkt auch komisch, so die Tricktechnik oder die Special Effects, weil für alle die, die es halt nicht wissen, seit jeher wurde Godzilla von einem Menschen in einem Kostüm einfach gespielt, der sich dann da artistisch bewegt oder mit irgendwelchen Mechaniken von Punkt A nach B gebracht wird. Und da für Japaner natürlich mit viel Liebe zum Detail, ja, solche Landschaften, die dann zerstört wurden, die wurden sehr liebevoll aufgebaut, mit ja, einigen Details zu entdecken. Und das hat natürlich einen Charme. Und das finde ich irgendwie das Tolle an dieser Godzilla-Reihe, egal aus welchem Jahrzehnt, ja, 54 kam der erste raus, das haben die Konsequenzen durchgezogen. Natürlich gibt es da in Japan dann nicht die riesen Budgets vergleichbar mit irgendwelchen Hollywood-Filmen, wo es dann mittlerweile hunderte Millionen Dollar Budget für so eine Materialschlacht gibt. Ja? Da muss dann eben anderweitig was realisiert werden. Und diesem Charme konnte ich halt immer was abgewinnen. Ja, will sagen, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sehr früh auch immer wieder was geguckt, oft dann einfach auch vielleicht nur zur Hälfte, aber war immer ganz gut unterhalten und habe dann aber auch erst viel später gemerkt, wie viele unterschiedliche, also wie viele Filme es tatsächlich in diesem Universum gibt. Einiges, was auch gar nicht nach Deutschland gekommen ist offiziell, ja, im Kino oder sonstige Auswertung. Und das finde ich halt ja faszinierend. Ja, deswegen auch hier, wir können ja leider immer nur so einen kurzen Einblick liefern in irgendeine Thematik. Und hier ist es eben auch nicht nur ein kurzer Einblick, sondern auch nur ein Ausschnitt aus dem Godzilla-Universum. Und hier von der Reihe kannte ich aber vorher nur Godzilla Final Wars. Ja? Also in den 90ern habe ich viel aus den von den 60er, 70er Godzilla-Filmen geguckt. Die 80er, 90er sind an mir vorbeigegangen, filmtechnisch. Und mein Kumpel Andy kam dann eben dann als Erwachsener, ja, wann war das, muss so Ende der 2000er gewesen sein, dann ums Eck meinte, ey, Final Wars musst du dir angucken. Und den habe ich dann damals auch gesehen, als der auf DVD rauskam. Das heißt, hier habe ich einen Rewatch, ansonsten die anderen kann ich auch noch nicht. Und ja, war gespannt, weil du hattest ja vor mir angefangen, die zu gucken und mir den wertvollen Tipp gegeben, ey, guck die möglichst nicht in einem Rutsch durch, sondern leg auch mal eine kleine Pause ein. Ja.
Ja, ich habe die in einem Rutsch gesehen und jeder, der ein paar mehr Godzilla-Filme kennt, weiß, dass die sich natürlich in ihrem Aufbau irgendwie alle ähneln. Es gibt Godzilla, mal ist er gut, mal ist er böse. Es gibt irgendwelche Gegnermonster, wie viele ist dann halt Ermessensfrage. Es gibt menschliche Komponente, dusselige Regierungsbeamte. Also das wiederholt sich halt ziemlich häufig. Und wenn man da 6 Stück in 2 Tagen durchpeitscht, hat man irgendwann eine schöne Melange, die relativ ähnlich schmeckt, aber schwer auseinanderzuhalten ist. Mm. Und ja, wie du schon sagst, Godzilla-Filme gibt's ja wirklich eine Menge, so dass sie schon nach Äras unterteilt wurden.
Oh ja.
Da gab's mit dem ersten Godzilla 54 begann quasi die Showa-Ära. Das sind, glaube ich, es müssten 16 Filme sein. Wurde abgeschlossen dann mit Die Brut des Teufels, Konga, Godzilla, King Kong. Da kann man schon ungefähr erahnen, wie viele Viecher sich da drin wiederfinden. Dann kam von bei vielen eine sehr beliebte Ära, das war die Heisei-Ära. Das sind 7 Filme. Ja, genau. Und die wurde dann abgeschlossen mit dem letzten Film, den ich dann gesehen habe. Den habe ich witzigerweise den habe ich auch dieses Jahr gesehen, Godzilla vs. Destroyer. Den fand ich auch echt gut. Der ist auch richtig gut bewertet. Also das ist spannend. Dann kam die Millennium-Staffel. Um die kümmern wir uns heute. Mhm. Und dann kam mit Shin Godzilla von Hideaki Anno, der mir gerade entfallen war, kam dann die Reiwa-Ära. Da gehören dann sogar Animes dazu. Also auch eine Serie. Falls die einer gesehen hat, Singular Point. Und glaube ich hier diese noch eine Anime, ich weiß gar nicht, ob das ein Film war, Zerstörer der Welt, das waren glaube ich so 3, das kriege ich gar nicht zusammen. Ich habe das mal irgendwo gehört, jemand, der die geguckt hat, ich glaube, das war so ein Dreiteiler.
Ach ja, richtig, ja, hast du vollkommen recht, bei mir jetzt gerade erst Klick gemacht. Ich habe dann auch bei der Recherche bei IMDb gesehen, okay, da gibt's auch die Anime-Dinger, das sind 3 Filme. Ich habe mir die mal gekauft, aber nur den ersten damals geguckt, ja, steht noch auf.
Ja.
Wir sind ja so groß im Aufmachen von oder Ankündigen von zweiten Teilen, vielleicht wäre es ja dann auch mal wert, daraus eine eigene Episode zu machen.
Ja, weil ich fand Shin Godzilla fand ich cool, auch wenn ich am Anfang wirklich gefremdelt habe mit der Optik dieser glubschäugigen Kaulquappe, die da aus dem Wasser steigt. dann kam, ja, dann gehören, glaube ich, hier diese drei Animes hintereinander, Planet der Monster, Stadt am Rand der Schlacht und Zerstörer der Welt.
Die dann
kam
immer wieder, ey.
Diese Singular Point Serie und dann kam ja Minus One, und Minus One habe ich im Kino gesehen und das war für mich ja eines der geilsten Kinoerlebnisse letztes Jahr.
Der lief, glaube ich, November, Dezember 2023.
Ja. Meine auch, dass ich den kurz vor Weihnachten irgendwann mal erwischt habe. Es war auf jeden Fall kalt. Und das war ein cooles Ding. Von daher, ich bin gespannt, ob da noch irgendwas kommt.
Ich auch. Ja, gut. Wird mit Sicherheit. Also von Toho wird ja auf jeden Fall irgendwas kommen. Ja. Wir dürfen wir feiern ja in diesem Jahr 70 Jahre Godzilla. Ja, 1954 kam der erste Film raus. Mal gucken, in 5 Jahren gibt es dann 75 Jahre. Mal schauen, was sich Toho bis dahin wieder Schönes überlegt hat. Ich bin echt schon sehr gespannt.
Ja, also da kann man auf jeden Fall, was die Toho-Filme angeht, glaube ich, ganz positiv in die Zukunft schauen. Zumindest wenn man so die letzten Jahre verfolgt hat, mit den beiden Realfilmen ja nur. Aber im Vergleich zu dem, was die Amerikaner da nachliefern von diversen Crossover-Versuchen. Das ist für mich wirklich schlecht.
Ich habe die letzten beiden ja auch noch nicht mal geguckt. Ja, irgendwie.
Da sei froh.
Meine Motivation, die zu gucken, hielt sich irgendwie in Grenzen. Und mit Natalie als geliebte Frau habe ich jetzt auch nicht die Partnerin an der Seite, die dann mich täglich nervt, um Action- oder Kaiju-Filme zu gucken. Von daher, mal schauen, wann die am Start sind. Sag mal, hast du aber auch was von den anderen Kaiju-Filmen gesehen? Also so Gamera oder Gappa oder es gibt ja auch Furanken Shutain als japanisches Filmmonster oder Kingu Kongu, ja, so die japanische King Kong-Variante. Hast du da irgendwas dann mal dir mal reingezogen?
Ich habe einen Teil von einem Gamera-Film mal gesehen. Mhm. Das war aber auch mehr so ein Fun. Wir gucken, dass man nebenbei beim Saufen. Ja, genau dafür ist das auch gar nicht so schlecht. Also, das ist wirklich verrückt. Und den Regisseur, der die Gamera-Filme gemacht hat, der begegnet uns ja heute nochmal. Den kriegen wir, glaube ich, in welchem Teil kriegen wir ihn? Welchen hat er gemacht?
Das habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. War das nicht?
Ach da, hier, den Godzilla, Mothra und King Ghidorah, ja, den genau, hat er gemacht, GMK. Den dritten Teil.
Ja, cool. Also lustig, dass du es erwähnst, weil ich wollte deinen Tipp berücksichtigen, habe es dann aber doch nicht geschafft. Das heißt, letztes Wochenende stand dann schon auch im Zeichen dessen, dass ich mir mehrere Godzilla-Filme ohne anderen Film dazwischen, gut, an einem Tag dann schon, musste sein, dann reingezogen habe. Und beim Gucken dachte ich, ey, die machen schon alle Laune. Aber irgendwie, also ich in meiner Situation, ich hätte noch mehr Spaß gehabt, wenn ich die mit, ja, auch gerne mit dir zusammengeguckt hätte. Also hätten wir die räumliche Entfernung nicht, ich wäre mit Sicherheit abends mit einem Sixpack irgendein Berliner Kindle-Gedöns bei dir rumgekommen und da hätten wir uns zusammen die Filme reingezogen. Also ich glaube, da hätte ich noch mehr Spaß gehabt.
Ja, ich glaube, gerade bei so den bekannteren, aber den, also ich meine, Final Wars kann man schon mal vorgreifen, der ist absolut verrückt. GMK ist auch komplett verrückt auf seine eigene Art irgendwie. Also da hätte man mit ein paar Kaltgetränken hätte man da definitiv mehr Spaß gehabt. Ich glaube, ich habe mir die so, lass mal überlegen, ich meine, ich habe mir die auf den Dienstag und Mittwoch tagsüber reingezogen. Da war ich noch, ja, muss gewesen, so gewesen sein, weil da habe ich noch krank geschrieben in der Woche, weil hatte ich mir ja bei Hermann auf dem Filmfestival begann ja meine Seuche. Und da waren dann die Ausläufer. Ich wollte das ja unbedingt vor dem Urlaub noch loswerden und da habe ich mir die dann an 2 Tagen, so vormittags bis nachmittags reingezogen. Ja, ist nicht die ideale Zeit, das muss man dazu sagen und ist auch einfach cooler, wenn man es mit mehreren macht.
Ja. Also deine Motivation, das PlayStation 3-Spiel zu Godzilla reinzuschmeißen, hat sich auch in Grenzen gehalten. Dann noch dabei. Ja.
Dann lieber das Freitag der 13. Spiel, was Guess wohl nicht mehr spielen wird.
Ja, mal gucken.
Weil einen Solo-Player gibt es meines Wissens nicht.
Ja, ich hab's letztens schon rausgekramt. Jetzt brauchen wir nur noch ein Date, gestern Icke.
Ja.
Werden wir noch dieses Jahr das Ding mal reinschmeißen. Ja, ich bin nämlich, Borderlands habe ich nämlich jetzt auch durch. Ich bin jetzt bei den DLCs da auch weitestgehend durch. Eigentlich spiele ich jetzt nur noch auf Platin. Von daher kann ich jetzt auch guten Gewissens dieses Spiel reinschieben. Nachdem ich jetzt auch am Wochenende, ich brauchte ja dann eben Godzilla-technisch ein bisschen Abwechslung, habe ich das Remake, das Remastered-Version von Day of the Tentacle mir in die PlayStation reingehauen. Damit bin ich ja auch als Jugendlicher groß geworden. Und ja, Grafik macht doch echt Laune. Das hat man, wenn man es schon einmal durchgespielt hat, dann, ich konnte mich an so viel Zeug erinnern, hat man es auch relativ zügig wieder durch.
Ja, es ist Wahnsinn, was so hängen bleibt beim Gaming. Irgendwie, was man sich alles noch erinnert, teilweise an irgendwelche Tastenkombinationen von Fatalities oder Cheats oder so.
Ich kann ja auch die Hälfte aller Doom-Codes noch auswendig, die man da reintippern kann. Ja, und lustig ist es auch, hast du mal Dave's the Tentacle gespielt, das LucasArts Adventure? Okay. In der alten Version gab es nämlich auch schon die Möglichkeit in einer Szenerie, ja, da ist man in so einem Raum, spielt eine der drei Figuren und kann da an einen Computer gehen. Und wenn man das macht, da kann man dann das alte Maniac Mansion Spiel, Adventure von LucasArts, nicht den eigentlichen Vorläufer von Dave's and Tentacle spielen. Und das habe ich nie durchgespielt, aber halt eben auch immer mal wieder und verdammt lange her. Und um eine Trophäe zu erspielen auf der PlayStation, muss man eben auch in dem alten Maniac Mansion was Bestimmtes erreichen. Und du glaubst nicht, wie viel ich da auch noch irgendwie wusste, wo man da hinklicken muss, mit welchem Charakter man was machen kann und was nicht. Und das ist schon lustig. Ja, ich wollte jetzt aber gar nicht abweichen. Ja, ich hatte nur irgendwie im Kopf, PlayStation 3 gab es auch mal einen Godzilla-Titel, den ich nicht in der Sammlung habe, weil der schon, als ich dann eingestiegen bin in die PS3-Sammelwut, astronomische Preise hatte. Ja, den kriegst du nicht unter 100 Euro, eher ab so 150 Euro. Und das war mir bisher immer zu teuer.
Ja, das ist sehr verständlich. Wobei mich bei einem Godzilla-Spiel auch die Spielmechanik irgendwie interessieren würde, was spielt man da, die Regierung, Godzilla, ein anderes Monster?
Keine Ahnung, ich habe mich nicht sonst tiefer damit beschäftigt.
Also es hätte viel Potenzial, was man machen könnte, dass man sich selber einen Mecha-Godzilla zusammenstellen muss oder so.
Ja.
Aber kann man schon was machen?
Ewig lange Bosskämpfe gegen Mothra oder King Ghidorah und Co.
Ja, irgendwie sowas. Das geht schon.
Da würde mir schon was einfallen. Einwohnerstädte zertrümmern bis zum geht nicht mehr.
Klingt gut.
Mal gucken.
Wird so gemacht.
Vielleicht werde ich ja Weihnachtsgeld investieren. Ist ja nicht mehr lange hin.
Ja, ich freue mich auch schon. Ich habe auch schon so viel auf meinem Wunschzettel, was ich für vom Weihnachtsgeld kaufen muss. Da wird wahrscheinlich in Windeseile alles verbraucht sein. Na gut, hey, die Hälfte geht wahrscheinlich in Bahntickets aktuell.
Mhm. Ja. Ist doch schön.
Ja. Aber auch da, ähnlich wie bei dir, da brauche ich mit Kaiju-Filmen halt auch nicht um die Ecke kommen.
Ja, verstehe.
Wir hatten gestern, haben wir Fluch der Karibik 2 geguckt. Mhm. Und da kommt ja am Ende auch der Kraken vor.
Ja.
Und da war schon Augenrollen gefragt.
Oh je, so schlimm schon. Okay.
Ja, sieht aber auch wirklich scheiße aus.
Ja,
muss man ganz ehrlich sagen.
Ja,
das ist wirklich scheiße gealtert, die letzte Szene. Da wurden Augen gerollt und meine waren dann auch nicht mehr so gnädig wie vorher. Ja, da hatten wir schon einen guten Einstieg ins Kaiju-Thema quasi. Da wusste ich ja, mit Godzilla und so brauche ich da, glaube ich, nicht kommen.
Auf was für eine Art von Film steht sie denn, deine Partnerin? Oder ist sie auch
Action-Comedy? Action-Comedy funktioniert gut.
Ah ja.
Also da ist sowas Comedy auch wohl, also dass solche Sachen gehen.
Also Filme mit The Rock oder ich versuche gerade irgendwie ein paar passende Beispiele zu haben.
Ich weiß, sie fand zum Beispiel den Starsky & Hutch ganz cool, das Remake. Sowas. Ich versuche jetzt gerade The Nice Guys anzudrehen.
Ah ja, der mit Russell Crowe.
Der ist ja natürlich für mich auch noch deutlich überlegen,
was
das Setting und Co. angeht.
Ja.
Oder Kiss Kiss Bang Bang und sowas. Also da habe ich schon, eine Watchliste.
Okay. Ja, Starsky & Hutch habe ich auch, wir reden ja hier von der Neuverfilmung zur Serie, im Kino gesehen. Und erst viel später habe ich gecheckt, ach geil, als ich dann eben mit der PlayStation-Aufarbeitung angefangen habe. Tut mir leid, wir haben ja immer ständig Cross-Referenzen hier in unserem Podcast. Vielleicht macht uns das ja auch gerade so individuell. Ich habe ja gecheckt, ey, mega, das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Ich habe das Spiel mir gekauft für die PlayStation 2 und du hast da eben die Einbindung von verschiedenen Hardware-Geschichten, worauf ich ja abfahre. Das heißt, du fährst das Auto und kannst dann eben über Lenkrad und Pedal, Brems und Gas steuern und du hast eben auch Schießereien und kannst da eine Lightgun ansetzen. Ja?
Wie also, geil ist das denn in der
ja,
Kombi?
Voll.
Das ist ja mega.
Das wollte ich endlich mal abchecken. Mhm.
Ja, das ist ja auch nochmal, Gaming wird uns immer begleiten, deswegen sind solche Themen ja auch immer spannend.
Ja, machen wir mal kurze Ausflüge zu sowas.
Ja, wir haben ja auch schon, wir haben ja auch noch ein paar Hörerwünsche offen, was Gaming angeht.
Ja.
Aber unsere Liste ist lang.
Ja.
Ja, aber heute geht es erstmal um den Großen aus Japan. Den ich übrigens finde, dass er im Original, dass man das viel besser aussprechen kann. Godzilla.
Finde ich auch. Ja.
Godzilla klingt auch ganz geil, aber Godzilla sagt sich
ja,
einfach
voll.
Gut.
Ich mag ja auch irgendwie japanische Sprache. Man hört es sofort raus.
Ja.
Hat einen besonderen Klang. Und ja, wohin das in Deutschland geführt hatte, ist ja sowieso absurd. Ja, in den 70er Jahren haben die Filme dann eben ganz andere Titel bekommen, die überhaupt nichts mit Godzilla, ja, inhaltlich war es Godzilla, aber die Figur haben sie einfach mal umbenannt. Ja, da wurde aus Godzilla dann Frankenstein, weil in den 70er Jahren sich das wunderbar vermarkten ließ. Oder mal King Kong, ja, also total bescheuert.
Ja, also was da bei der Übersetzung über den deutschen Titeln gemacht wurde, ist ein absoluter Albtraum. Deswegen habe ich mich jetzt auch primär auf die internationalen Titel immer gestützt. Denn die sind eigentlich auch gut, weil du hast direkt im Titel meistens drin, okay, wir haben Godzilla, gegen wen geht's denn dieses Mal? Es ist oft Godzilla versus Mothra, Megaguirus, King Ghidorah, Mechagodzilla. Du hast ganz viele Versus-Filme, Destoroyah, ich gerade schon erwähnt.
Ja,
also.
Ja. Das ist natürlich schlau. Ich habe mir bei bestimmten Geschichten immer nur den deutschen Verleihtitel aufgeschrieben. Ja. Ganz simpel, deutsche IMDb-Version und dann immer nur Copy and Paste reingehauen.
Mhm.
Wobei ich da ja dann immer die Verknüpfung für mich habe, schnell zu wissen, ob ich den Film auf DVD habe oder nicht. Oder in der Sammlung habe oder nicht. Ja, da gibt es nämlich eine geile Kaiju Classics-Reihe von, ich glaube, Anolis Pictures war das. Die haben die sehr liebevoll rausgebracht in so Metal Packs. Die sehen so aus wie Steelbooks, kennt man vielleicht eher. Und ja, da habe ich zwei Filme nämlich leider auch verpasst zu kaufen: U2000 und U4000. Alter, das sind auch Mondpreise. Also da geht auch nichts unter 100, 120, 150 Euro. Ja, den Rest habe ich. Ja, und Godzilla ist halt auch in Deutschland ja nach wie vor eher eine Nische. Also da wird nicht ständig nochmal neu aufgelegt und unter anderem Gewand rausgebracht, sondern im schlimmsten Fall hast du Pech und musst auf 20 Jahre alte DVDs zurückgreifen, um dir manche Filme zu geben. Das ist ein bisschen schade.
Ja, und bei der Millennium-Reihe, da ist es auch wirklich geil, wenn du die im Laden gesehen hättest. Du hättest sie nicht gekauft, weil die haben so kotzhässliche Cover, das ist kaum zu glauben.
Ja.
Selbst wenn man bei Letterboxd sich mal die Poster zu manchen davon anguckt und dann, oder bei IMDb sind meistens die noch schlimmeren drin. Wenn du dann die DVD-Cover siehst, das kaufst du nicht.
Ja, das ist so schade. Ja, also in Deutschland haben für, ich weiß gar nicht, wie viele Filme es aktuell sind, aber mit der Millennium-Reihe waren es dann, glaube ich, 12 Filme. Hat eben Splendid Pictures die Rechte für den Vertrieb. Und die sind in Filmfankreisen ja nicht immer mega beliebt, weil die halt auch bei Jackie Chan zum Beispiel die europäischen geschnittenen Versionen rausgebracht haben. Erst so mit Fortschreiten von Fangemeinschaften und Fortschreiten der Disc-Medien hat sich das dann halt immer verbessert. Haben sie dann auch eben Lizenzen von Blu-rays aus Hongkong oder wo auch immer gekauft und dann eben die ungekürzte Fassung plus vielleicht dann eben auch die Taiwan-Fassung, die dann nochmal länger geht im Bonusmaterial auf SD, immerhin besser als gar nichts. Und bei Godzilla war es dann eben, oder ist es teilweise ja auch immer noch so, wie gesagt, die Filme werden auch nicht regelmäßig wieder neu aufgelegt. Ich habe jetzt nämlich auch dann im Zuge der Recherche, weil ich mir nicht ganz sicher war, kann ich nicht eigentlich die DVD-Box verkaufen? Die ist aber nämlich von der Aufmachung her geil. Ja? Also ich weiß voll, was du meinst mit den Blu-ray-Hüllen. Die gab extra eine Millennium-Box und da ist nämlich auch Mothra als Figur drin, als Plastikfigur, und die hatte ich dann jetzt auch mal aufgemacht. Und die Aufmachung ist schick. Ist ein schönes Digipack zum Auseinanderfalten mit den Millennium-Filmen. Und ja, auf Blu-ray kamen die am Anfang erstmal einzeln raus und hat Splendid nochmal ein paar Boxen hinterhergeschoben. Und eine der Boxen hatte ich mir auch mal gekauft. Und die sieht dann zum Glück auch ein bisschen ansehnlicher im Regal aus als die einzelnen Dinger mit den komischen Covern. Ich weiß voll, was du meinst. Und leider ist da auch kein Bonusmaterial wirklich drauf. Ja, ich hatte immer gedacht, ich behalte die DVD-Box, weil da eben eine separate Bonus-DVD mit dabei ist. Ja, mit dem Wissen bei den einzelnen Veröffentlichungen gab es so gut wie nichts. Aber nee, die Bonus-Disc war lediglich Final Wars betreffend, den letzten Film von den sechsten aus der Millennium-Reihe. Und das, was da drauf ist, ist halt echt überschaubar. Also ja. Mal gucken. Ich glaube, ich werde es noch behalten wegen Mothra, aber inhaltlich bräuchte ich sie sonst nicht weiter.
Ja, das ist ja generell in der Filmreihe hier in den sechs Filmen. Es gibt relativ wenig Hintergrundinfo. Zumindest zu den Filmen, auch was Trivia Facts angeht, ist es häufig Technisches oder halt Querverweise unter den einzelnen Werken. Und weil wir da nicht so viel zu holen haben, hast du ja noch mal ein bisschen tiefer gegraben.
Genau, und zwar, ja, eigentlich kommt man in Deutschland, wenn man sich mit dem Thema Godzilla wirklich ernsthaft beschäftigen möchte und auch ein bisschen mehr wissen möchte, nicht umhin, entweder ein Doku zu gucken namens Die Monsterinsel oder das namensgleiche Buch, was viel vorher erschienen ist, sich zu besorgen. Und zwar hat nämlich der Berliner Journalist und auch Filmemacher Jörg Buttgereit, den wir beide ja auch filmisch schätzen zu wissen, nämlich Anfang der 2000er Japan Die Monsterinsel als Buch herausgebracht. Und das ist ein wahrer Schatz, ja. Der hat nicht nur alle von Toho oder anderweitig produzierten japanischen Kaiju-Filme chronologisch gelistet und rezensiert und mit eigenen Erfahrungen, weil er ist 63er Jahrgang und ist dann mit den Filmen in seiner Jugendzeit dann auch im Kino mit aufgewachsen, ja, und wusste damals halt schon, er ist da eher in der Nische unterwegs, weil er auch immer wieder da belächelt wurde, auch vor allem als Erwachsener, ja, dann immer ins Kino gerannt, wenn ein neuer Film rauskam. Und das ist wirklich absolut empfehlenswertes Buch, ja. Ich muss mal nachschlagen. Ich habe jetzt von meiner geliebten Nathalie zum Geburtstag die Ausgabe von 2021 geschenkt bekommen. Das heißt, als letzter Film dort enthalten ist. Gott, geht es da nicht weiter? Müssen wir mal nachschlagen, ganz kurz. Hat aber sagenhafte 431 Seiten. Und macht einfach Spaß, ja, also man ist schnell intrigued und liest wirklich auch schnell weiter, aber wenn man, und das ist halt der große Mehrwert, wenn man einfach nur was zu einzelnen Filmen wissen möchte, dann kann man einfach die einzeln nachschlagen. Und ergänzt ist das Ganze dann auch um zum Beispiel Interviews, ja, also ihr habt zum Beispiel ein Interview, jetzt muss ich mal wieder blättern hier, das erste Interview ist nämlich zum Beispiel mit Haruo Nakajima. Das war der langjährige Schauspieler, der im Godzilla-Kostüm gesteckt hatte. Ja, der ist mittlerweile verstorben und mit dem hat er noch zu Lebzeiten eben Interview geführt und mit vielen anderen auch. Und das, ja, lockert das Buch dann nochmal auf und man bekommt einfach unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema. Und das macht Spaß. Ja, also mit eigener Rezension zu den einzelnen Filmen versehen, aber eben auch Hintergrundrecherchen. Das heißt, wenn man einfach auch über die Millennium-Filme, die wir hier bringen, noch ein bisschen mehr wissen möchte oder auch zu den anderen Filmen vor allem, dann sei jedem Japan die Monsterinsel von Jörg Buttgereit ans Herz gelegt. tolles Buch.
Ja, das werde ich mir auch mal direkt auf meinen Wunschzettel klatschen. Ich bin ja Riesenfan von so Hintergrundinfobüchern. Ich habe auch noch im Regal hinter mir einen ganzen Stapel mit Werken, die ich noch zu lesen habe. Da bin ich ja dankbar um alles, was dazu kommt. Habe ich jetzt übrigens in meinem Urlaub mal eine Lücke oder ja, zwei Sachen eigentlich geschlossen. Ich hatte noch nie was von Stephen King gelesen.
Oh, krass, okay.
Und da ja Shining einer meiner Lieblingsfilme ist, habe ich dann Shining gelesen.
Geil. Das Buch habe ich noch nicht gelesen, obwohl ich den Film ja auch abgöttisch liebe. Wie ist das Buch? Kannst du es mir bedenkenlos ins Herz legen? Oder?
Ja.
Okay, cool.
Ja. Ich habe die 650 Seiten, die es im Taschenbuch waren, habe ich an 5 Tagen durchgelesen, Alter. Weil ich an gewissen Punkten, auch wie es geschrieben ist, ich habe es auch auf Englisch gelesen,
ja.
Konnte ich einfach nicht mehr weglegen.
Cool.
Gerade wenn es dann in die Richtung der übersinnlichen Sachen geht, die man ja auch im Film halbwegs sieht. Ich sag mal Badewanne, alte Frau als Stichwort. So, da wird einem beim Lesen ist man schon spannend gefesselt und hat Bock weiterzulesen. Sind ein paar Sachen anders als im Film.
Ja, ja, klar, das weiß man ja.
Vor allem gen Ende hin.
Mhm.
Ich hätte aber gedacht, dass es deutlicher anders ist, weil Stephen King diesen Film ja so rigoros abgelehnt hat. Kann ich mir nicht ganz erklären, weil ich würde mal sagen, 80% passen schon. Oder vielleicht, sagen wir mal, ja, oder vielleicht 70, wenn man das Ende jetzt so groß bewerten möchte. Es fehlen ein paar Sachen, die es im Film gibt und umgekehrt genauso. Es ist aber ein Buch, was ich durchaus empfehlen kann.
Und was war die ich andere Lücke?
Es war einmal Shining, dass ich das nicht, noch nicht kannte als Buch und halt noch nie ein Stephen King Buch gelesen habe. Das war für mich auch völlig irritierend, als ich dann mir ein Buch für einen Urlaub aussuchen wollte. Da habe ich dann irgendwann gesagt, so, ah, wie wär's denn mit Shining? Und dann habe ich gemerkt, du hast noch nie ein Stephen King Buch gelesen. Und dann habe ich vorne im Vortext war dann eine Übersicht mit verfilmten Stephen King Büchern drin. Das ist ja der Wahnsinn. Also der Typ. Das gibt's ja gar nicht.
Produktiv ohne Ende. Ja, ich habe ja immer so eine Generalentschuldigung dafür, dass ich ja manchmal auch ein bisschen drüber bin und vielleicht auch zu flapsig und zu wenig sensibel oder was auch immer, zu wenig empathisch. Ich komme ja sowieso in die Hölle, ja. Ich habe zu meiner Jugendzeit ja nämlich Stephen King in der Kirche gelesen. So ein Junkie war ich. Und deswegen mache ich mir nichts draus, was Leute von mir denken. Natürlich mache ich das schon, aber ich komme eh in die Hölle, von daher erlaube ich mir manchmal ein paar Sachen. Das als Generalentschuldigung.
Ja. Und wenn ich dann das Godzilla-Buch noch lesen kann, umso besser. Also alles, was noch einen Filmkontext hat, Gold wert. Ich habe jetzt noch ein Film-Noir-Buch, das muss ich erst noch zu Ende lesen, cool. Aber dann können wir, kann ich das durchaus mal angreifen. Vielleicht liegt es ja bei mir unterm Weihnachtsbaum, wer weiß das schon.
Ja, sehr schön. Ja, ey, wir machen ja immer 1000 Fässer auf, ja. Der Film-Noir interessiert mich auch wahnsinnig. Ich habe die ganze Koch-Film, als es noch Koch hieß, was ja heute Play-On Pictures ist, die habe ich zu Hause noch keinen von denen gesehen. Es sind ja auch, keine Ahnung, Dutzende von diesen Film-Noir-Dingern.
Ja.
Plus dann natürlich Film-Noir ohne Ende, die ganz bekannte, die bei den Filmstudios, bei den Großen rausgekommen sind. Da kenne ich auch viel zu wenig.
Ja, also in diesem Buch sind so unendlich viele Filme drin, da stellt man, also klar kennt man große Werke, aber man denkt wirklich so, wie ist das alles an mir vorbeigegangen in dieser schieren Masse.
Ja.
Das ist schon Wahnsinn.
Ja. Du, wollen wir aufhören oder wollen wir noch über Godzilla reden, über die Filme? Hast du noch Bock?
Nee, ich würde sagen, wir hören auf.
Sehr gut. Ciao. Wo ist der Outro-Call?
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wenn es um Film Noir nicht geht. Ah ne, deutscher Heimatfilm der 70er war es ja, oder
ach,
Sechs
ja,
Klamotten aus
90er. Ja, ich habe mit dem gelben Wagen durch den Schwarzwald mitgebracht mit Roy Black.
Ach, geil.
Ja.
Ich habe da hinter mir die VHS von Dirndl Jagd am Kilimandscharo, den können wir dann nochmal mit einbauen.
Das ist der mit Kaldall, oder?
Jo.
Ja, cool. Der ist doch Gold wert, der Film. Den kenne ich auch.
Das, Gott, bitte lass uns dazu kein Special machen, das ist schlimm. Das könnte mir mein Sexleben für immer ruinieren.
Zum Glück haben wir nicht die Option, dass uns ZuhörerInnen Aufträge irgendwie kostenpflichtig an den Start bringen können.
Obwohl es gab da schon ein Angebot.
Ja, ja. Ich glaube aber, wir würden jetzt haufenweise Inspiration liefern. Ja,
ich fürchte auch. Da haben ja die Banausen immer schon Angst vor gehabt, was laut zu sagen, weil ich mir das ja mal schön lecker aufgeschrieben habe. Ja. Und mittlerweile bin ich ja handzahm geworden.
Ja, wir können es ja hier raushauen, ja, was man nicht den Banausen in Auftrag geben sollte an Filmen.
Ja, ich war ja auch heute im Zug schon wieder grundsätzlich wütend, dass Gäste Worst of the Night nicht gut fand. Mhm. Da war ich ja schon direkt wieder angepisst. Aber gut, da muss man mal mit leben.
Ja.
Dafür hat Lee Christmas Bloody Christmas ja komplett mit 0 Punkten zerrissen.
Ja.
Naja.
Ja, manchmal kann man vielleicht nicht über den Schatten, eigenen Schatten springen. Oder einfach, ja, man gewinnt dem vielleicht auch prinzipiell nichts ab. Man weiß es nicht.
Ja, aber dann gucken wir doch mal, ob wir diesen Film hier was abgewinnen konnten.
Ja, ich bin echt sehr gespannt darauf, wie du die Reihe konsumiert und empfunden hast.
Ja, Dito, weil das ist ja schon speziell.
Ja.
Du hast eben schon gesagt Nische und das ist auch nach wie vor Nische, auch weil man das eigentlich gar nicht so wahrnehmen würde, weil diese Godzilla-Filme sind, also oder Godzilla als Figur ist ja in der Öffentlichkeit, ist ja Popkultur.
Ja.
Nichtsdestotrotz sind die mal mindestens die Filme bis Millennium-Trilogie, bis auf den ersten Godzilla wahrscheinlich, also der Originale von 54, den kennen vielleicht viele,
ja.
Den danach vielleicht auch noch so gerade und dann bricht es bei den meisten eigentlich schon weg.
Das stimmt. Was ich vorhin auch noch erwähnen wollte, ja, ich habe dann auch eher die 60er, 70er Godzilla-Filme geguckt und das Original von 54 auch erst viel später, vielleicht mit Mitte 30 oder so, ja, da habe ich dann nochmal eine Lücke geschlossen. Und hier finde ich es halt mega spannend, weil die erste aus der Millennium-Reihe jetzt ja auch schon 25 Jahre alt ist. Ja, vielleicht haben wir ZuhörerInnen, die noch gar nicht so alt sind, wie der Film ist. Und inwiefern der gut gealtert ist oder so, das da bin ich halt auch gespannt. Ich habe da auch meine eigene Meinung zu allen diesen Filmen. Weil die eben, wie schon erwähnt, die hatten kein Riesenbudget. Ja, das war irgendwas im siebenstelligen Dollar-Bereich.
Siebenstelliger Millionenbereich wäre so geil. Ja, 15 Milliarden, 150 Milliarden Budget, ist ja gar kein Problem.
Sehr schön.
Wie krass wären diese Filme dann wohl?
Ey, voll. Ja.
Ich schätze, sie hätten dann die Städte einfach tatsächlich zerstört.
Auf jeden.
Ach, das kann man sich bei dem Budget dann leisten.
Gerade gedanklich vor, ja. Bei Final Wars wäre es dann richtig auf die Kacke gehauen worden.
Ja, bei KMG auf jeden Fall auch.
Stimmt, ja.
Da hätte man richtig was reißen können.
GMK meinst du?
Ah ja, genau, GMK, so. KMG.
KMG.
Komm denn darauf.
Weiß nicht, bist ja im Rap unterwegs. Ja? Gibt es nicht einen Rapper, der KMG heißt? Wahrscheinlich schon.
Bestimmt. Es gibt, glaube ich, jede Buchstabenkombination dieser Welt ist irgendein Rapper-Name. Ah. Doch, es gibt gerade einen neuen Song von einer Band, die ich ganz cool finde, und die ist featuring KNG, das ist King Nugget Gang.
Die King Nugget Gang ist ja lustig.
Ja, und, deswegen KNG, ja. Aber nein, es ist GMK.
Okay.
Ja, und dann beginnen wir mit dem auch den titelgebenden Film für diese Ära, nämlich Godzilla 2000, Millennium.
Jawohl.
Im Deutschen Bindestrich Millennium, im Original Doppelpunkt Millennium, wie wir eben schon gesagt haben, brillant. Ist aber aus dem Jahr 1999 eigentlich. Funktioniert also ähnlich wie das Dr. Dre Album 2001, ist es auch nicht von 2001. Und der Film 2001 übrigens auch nicht, falls das jemand nicht wusste.
Ja, ja. Wobei auch Original Godzilla, ja, 54 gedreht und im November 54 in die japanischen Kinos gekommen und spielt aber auch 55. Ja, da hat es ja auch schon so angefangen. Das ist eigentlich sehr Science Fiction. Kann man
ja
irgendwie auch so als Genre mal in den Ring schmeißen.
Es wäre ziemlich geil, wenn man einen Science Fiction Film drehen würde, der ein Jahr in der Zukunft spielt. So, das ist plötzlich alles ganz abgespaced. Genau. Das wär vage, mutig, ja, auf jeden Fall. Ob sich das erfüllt, ich weiß ja nicht. Ja, und den habe ich, wie gesagt, zum ersten Mal jetzt gesehen.
Geht mir genauso.
Ich kannte ja den von Emmerich. Dementsprechend war ich schon in den ersten 10 Minuten maximal von der Optik irritiert. Weil ich dachte, wir hatten doch 2 Jahre vorher schon einen Godzilla, der so und so aussah, und der sah ja, das würde ich dem Emmerich auf jeden Fall zugute halten, der Godzilla sah geil aus.
Ja, das stimmt.
Der zumindest animiert, ob man das mit dem Design jetzt gut leben kann, weil der ist halt nicht so zackig, sondern ein bisschen klotziger, ein bisschen viereckiger. Das ist Geschmackssache, aber trotzdem ist er ja gut animiert für 97. Das kann man schwer bestreiten. Ja, und hier hat man halt wieder einen Mann in einem Gummikostüm. Auch hier wollten sie es ein bisschen böser gestalten und haben den etwas finsterer aussehen lassen. Und das zieht sich auch durch diese Reihe eigentlich in Teilen durch, weil Godzilla ist hier nicht ausschließlich die missverstandene Kreatur, die eigentlich auf Seiten der Menschen agiert. So wie es jetzt zum Beispiel in den neuen amerikanischen Filmen ja oft ist, sondern Godzilla ist hier in manchen Teilen auch wirklich einfach nur böse. Hier in dem ersten haben wir aber den charmanten Punkt, dass er eigentlich, er tut Dinge, die nicht gut für die Menschen sind, aber eigentlich ist er auf ihrer Seite. Denn, da kommen wir mal zur Handlung. Und da wird auch wieder was ganz Witziges gemacht, weil der Film macht das ähnlich wie ein Alien Romulus oder ein Terminator, ein paar Teile davon. Der ignoriert einfach alle anderen Filme außer das Original,
ja,
und setzt quasi als Sequel zum 54er Teil an. Und die Handlung von dem kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, das ist zu lange her. Es gibt aber auf jeden Fall aufgrund der Ereignisse ein Godzilla Protection Network. Das ist das GPN. Und da arbeiten halt Wissenschaftler. Ich spare mir jetzt mal einige Figuren. Die Hauptfigur heißt Yuji und der hat eine Tochter, die Io heißt, dabei. Und da gibt es auch noch eine Journalistin, die heißt Yuki. Da komme ich mit den Namen sowieso durcheinander, spätestens wenn wir in die nächsten Filme gehen, weil da gibt es auch noch wieder ein Yuji und eine Yuki. Das ist, also, ja, das ist richtig was für mein Gehirn. Naja, die sind auf jeden Fall in einer Stadt und da gibt es Unregelmäßigkeiten beim Wetter und mit der Erde ist auch irgendwie so, naja, was Erdbeben angeht, gibt es Unregelmäßigkeiten, deswegen gehen die dahin, weil vermutet wird, da könnte wieder was sein, und ja, so ist es auch. Godzilla setzt wieder einen Fuß an Land. Und durch man könnte fast sagen, eine Verkettung unglücklicher Ereignisse wird Godzilla auch etwas wütend. Man könnte auch sagen, er ist fotoscheu. Ja, die Stadt kommt da nicht ganz so gut bei weg, was da am Ende passiert. Sie wird nämlich relativ stark zerstört oder verwüstet. Ja, dann springen wir an einen weiteren Handlungsort. Und da sind wir auch wieder bei Wissenschaftlern. Also es ist ein sehr wissenschaftslastiger Film.
Ja, das hat mir ja gefallen, dieser Aspekt.
Ja, das hat mir auch gefallen an diesem Teil. Und da haben wir den, oh Gott, da wird es wieder spannend, Professor Miyazaka. Die entdecken in einem Unterwassergraben einen Felsen, der sehr, sehr stark magnetisch ist und den sie als Energiequelle wahrnehmen. Mhm. Naja, als sie den so ein bisschen beackern, stellt sich aber raus, dass da in dem Felsen halt etwas drin ist, was nicht von dieser, seinen Ursprung nicht zwingend auf der Erde hat. Und dieses Etwas befreit sich dann auch aus der magnetischen Sperre und hebt sich selber aus dem Wasser. Die wollen jetzt, glaube ich, mit so Ballons wollen die das heben, aber der Fels kann halt von alleine fliegen und irgendwann nimmt er auch seine finale Form an und man sieht halt, okay, es ist was Außerirdisches, was fliegen kann.
Ja, benimmt dann DNA von Godzilla und verwandelt sich dann.
Ne? Ja, genau. Also der setzt sich dann in Tokio quasi, da geht es dann wieder mit der Wissenschaft weiter. Mhm. Der geht dann Richtung Tokio, das ist, glaube ich, am Ende, auf den City Tower. Und in diesem Gebäude sind halt wissenschaftliche Daten, weil ein, da sind wir wieder bei dem nächsten Forscher, Kollege, und der hat in seiner Forschung halt die Regenerationszellen von Godzilla analysiert, weil Godzilla kriegt man ja nicht kaputt, haben wir ja in vielen Filmen gelernt, und der kann sich halt sehr schnell regenerieren, und daraus hat er einen Code gemacht, einen genetischen, den Organizer G1. Und den möchte halt unsere außerirdische Entität gerne haben, um sein Volk weiterzubringen. Und so nehmen die beiden Antagonisten sich dann gegenseitig auch irgendwann wahr und bekämpfen sich. Und ja, die Wissenschaftler versuchen da unterstützend tätig zu werden, um das Schlimmste für die Menschheit abzuwenden. Ist eine sehr, ja, ich will nicht sagen, ist eine umfangreiche Story, aber ist irgendwie schon ein bisschen wirr zwischendurch, weil man auch so viele Wissenschaftsgeschichten da zusammenbringt und auch einige Figuren. Das wird in anderen Filmen noch viel schlimmer. Es war aber hier schon mal ein ganz guter Einstieg, was das angeht. Und der ist auch mit seinen 107 Minuten im Vergleich zu manchen anderen schon relativ einer der längeren Sorte. Ich meine, glaube ich, Final Wars war mit Abstand der längste. Aber wenn man so die alten Godzilla-Filme sich häufig mal vor Augen führt, die gehen so zwischen 80 und 95 Minuten. Mhm. Die sind relativ knackig kurz gehalten. Was ich auch gut finde, weil die häufig nicht so viel mehr zu erzählen haben und manche Kämpfe sich dann über eine unendlich lange Zeit erstrecken. Und das haben wir hier auch. Also es gibt, glaube ich, den Kampf, ich glaube, der überstreckt sich über 20 Minuten. Ich glaube, die beiden treten zweimal gegeneinander an. Ich glaube, man kann sagen, dass der Antagonist irgendwann Orga heißt, wegen diesem Code der Organizer G1.
Wahrscheinlich.
Deswegen heißt er dann Orga. Und die haben zwei Kämpfe und die sind schon beide relativ lang. Und also kann man machen, aber der Rest des Films ist dann entsprechend auch nochmal gut obendrauf bei 107 Minuten. Und dafür hat er dann doch ein bisschen wenig Fleisch auf den Rippen. Ja, alles in allem aber eigentlich ein ganz witziger Einstieg in die Reihe. Aber jetzt auch kein Meisterwerk, was mir in Erinnerung bleiben wird. Für dich war das auch eine Erstsichtung, richtig?
Genau, für mich auch eine Erstsichtung, ja. Und ja, wie gesagt, schon 25 Jahre her. Ich habe wahrscheinlich Teile von den Millennium-Filmen zwischendurch immer mal wieder geguckt, wenn ich bei meinem Kumpel Andy war, weil da lief gefühlt jedes zweite Mal dann irgendein Godzilla-Streifen. Man merkt hier natürlich wahnsinnig schnell, mit welchen Mitteln einfach produziert wurde. Ja. Ich finde, es macht heute auch noch einen gewissen Charme aus, weil das hier einfach so eine Vermischung ist. Also es war, glaube ich, da schon klar nach dem Roland Emmerich Godzilla, dass irgendwas anders gemacht werden muss. Und hier ist einfach mal eine Vermischung aus eben den Figuren in Kostümen, der klassischen Herangehensweise, das, was eben auch die Fans wahrscheinlich erwarten, dass, ja, wenn man Godzilla aus Japan sieht, dann hat es eben auch so auszusehen. Und eben Special Effects am Computer gemacht. Und ja, die sehen schon besonders aus. Darauf muss man sich halt einlassen können. Ich fand es aber auf der anderen Seite auch einfach interessant, weil man gerade in Japan so als Technologievorreiter jahrelang, gerade zu der Zeit, als dieser Film entstanden ist, so diesen Umbruch, ja, bei bestimmten Personen siehst du halt noch einen krassen Kathodenstrahl röhren PC-Bildschirm und dann da, wo die Daten verarbeitet werden im Serverraum, siehst du dann halt schon die Flachbildschirme und weiß nicht, das sind dann immer so interessante Nebenaspekte, die mich dann auch bei Laune halten. Also, ja, ich mochte das bei dem und bei der Reihe halt insgesamt, so diesen Charme, der Versuch, das Alte mit dem Neuen irgendwie zu kombinieren. Aber wie du auch schon gesagt hast, ja, der hat dann auch schon ein paar Längen. Also es ist nicht so, dass ich da rundum die ganze Zeit gut unterhalten bin. Man muss sich einfach darauf einlassen können und ja, rückblickend war es einfach, glaube ich, schon cool, mal wieder einen Godzilla-Film aus Japan zu Gesicht zu bekommen, weil gerade viele Fans waren ja einfach sehr enttäuscht von dem Godzilla-Roland-Emmerich-Ding.
Ja, von dem hier aber komischerweise, von dem hier auch, es gibt wohl noch eine Manga-Adaption davon, die hat deutlich mehr Fans, da ist es auch nicht Orga, der einfach Millennium ist, sondern da gibt es die Millennials. Und das ist halt so ein Kollektiv, was bei einer außerirdischen Lebensform vielleicht sogar sinnvoller ist als Handlung. Und den wirst du gleich noch erwähnen beim Sequel. Der Regisseur von dem Sequel, der hat sich auch mal zu diesem hier geäußert. Und seine klaren Worte waren, dass hier keine Fans von Godzilla diesen Film gemacht haben. Was tatsächlich auch dann von dem Regisseur dieses Films, nämlich Takao Okawara, bestätigt wurde, dass er gar nicht so ein großer Verfechter und Fan von Godzilla-Filmen ist. Also irgendwie kamen hier ein paar Schwierigkeiten zusammen.
Mm.
Und ich finde, an einer ein oder anderen Stelle merkt man dem Film das auch ein bisschen an.
Ja.
Ich hatte kurz nach der Sichtung hatte ich schon mal kurz in die Trivia Facts geguckt und habe ich halt nur so halb gelesen, dass ein direktes Sequel geplant war und da habe ich schon gedacht, oh nein, der nächste ist ein Sequel dazu. Mm. Weil mit Orga bin ich wirklich nicht so warm geworden als Antagonisten. Vor allen Dingen nicht in den ersten zwei Dritteln. Mit dem, was dann noch passiert, kann ich schon besser leben.
Mhm.
Aber so in den ersten, gerade in der ersten Hälfte des Films zieht sich das schon manchmal arg und da ist es dann auch nicht so mega spannend. Gibt aber ein paar wirklich ganz nette Aspekte, die ich dem Film auch vorhalten möchte. Ich mag auch die Figuren da drin.
Mhm.
Also die funktionieren für mich. Kommt noch ein Film, wo das noch besser für mich funktioniert, aber hier, das läuft. Die war mir durchaus sympathisch.
Mhm.
Und keine von den Figuren ist mir richtig auf den Sack gegangen. Auch da werden wir noch einen Teil haben, wo ich einen Aspekt des Filmes habe, der mich so unfassbar genervt hat. Das haben wir hier Gott sei Dank nicht. Ja, und ich hatte ja gerade schon Takao Okawara erwähnt. Der hat hier auch noch ein bisschen, der hat noch einen anderen Film gemacht, den kannte ich aber nicht, Orochi the Eight-Headed Dragon.
Mhm.
Und da hat er auch den zweiten Drehbuchautor, Wataru Mimura, wohl schon kennengelernt. Da haben die schon zusammengearbeitet und einen der Darsteller hat er dann auch noch mitgenommen. Also hier ist durchaus ein halbwegs etabliertes Team vorhanden und ja, das merkt man nicht an allen Stellen, aber es ist auf jeden Fall keine Katastrophe.
Ja.
Das kann man schon mal festhalten. Man kann da auf jeden Fall Spaß mit haben. Wenn man möchte. Wenn man da sehr nüchtern rangeht, kann man den Film, wenn man, glaube ich, auch an allen Enden und Ecken auseinanderreißen. Ich finde als Einstieg kein Meisterwerk, aber tut auch nicht weh.
Ich hatte meinen Spaß. Zwischendurch.
Ja, an ein paar Sachen hatte ich definitiv auch meinen Spaß. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Hier gab es auch noch ein kleines Novum, das kann man in den Trivia Facts auch noch nachlesen. Das ist der erste Film, in dem man Godzilla einmal kurz komplett animiert sieht bei einer Unterwasserszene. Vorher wurden immer nur Teile von ihm mal animiert für irgendwas oder anders eingefügt, aber hier hatte man das erste Mal in einer Unterwasserszene einen komplett animierten Godzilla.
Mhm.
Das ist, hat sich ja leider später in manchen anderen Filmen auf komplett animiert beschränkt. Das haben wir jetzt hier Gott sei Dank nicht. Aber es gibt ja auch neuere Godzilla-Filme, wo es ab und zu wirklich kacke aussieht.
Ja.
Das ist hier nicht der Fall. Und auch was das Ergebnis angeht, war das ja ein durchaus motivierender Start, um die Reihe fortzuführen. Du hattest ja gerade schon gesagt, Budget war überschaubar. Da waren wir bei, man ist sich nicht so ganz sicher, aber so irgendwo zwischen 10 und 13 Millionen, gerade je nachdem, wie man die Währung und die Inflation umrechnet. Wenn man sich mal den Minus One dazu jetzt nimmt als neueren Film, der soll ja angeblich auch nur 25 gekostet haben. Also die Budgets halten sich relativ stabil, wenn man die Inflation in den 25 Jahren da reinrechnet, ist das, glaube ich, ein ähnliches Budget, was da locker gemacht wurde.
Ja.
Und der konnte sein Budget immerhin verdoppeln, hat 27 Millionen eingespielt. Das ist für so einen Auftakt, glaube ich, eine ganz solide Nummer. Liegt vermutlich auch daran, weil die Godzilla wirklichen Fans waren nach dem Emmerich-Film hungrig, wieder was Vernünftiges serviert zu bekommen und mussten ja auf einen Toho-Film auch schon seit 1995 warten. Das war ja der Versus Destroyer, der da kam in Jahre 95, der übrigens auch von dem Takao Okawara ist. Also ich weiß nicht, der hat insgesamt 4 Godzilla-Filme gedreht. Wenn man kein großartiger Fan von dem Stoff ist, muss es ja eine Auftragsarbeit sein.
Mhm.
Der hat nämlich auch noch Godzilla vs. Mothra und Godzilla vs. Mechagodzilla 2 gemacht. Der kein Sequel zu dem Godzilla vs. Mechagodzilla aus dieser Reihe ist. Also das ist alles schon auch arg verwirrend, was die Titelfindung angeht.
Voll. Ich glaube, der erste hieß ja auch, ich glaube, das war einer, der King Kong hieß. Ja, hieß nicht Mechagodzilla, sondern ich glaube,
ja. Ich glaube auch. Und auch der Autor, der zweite, der hat auch Final Wars geschrieben. Mhm. Der hat also aus dieser Reihe alleine schon 4 geschrieben.
Ja.
Megaguirus hat er auch noch gemacht und Mechagodzilla und dann noch Mechagodzilla 2. Also der ist auch ein sehr erprobter Godzilla-Veteran, kann man fast schon sagen.
Mhm.
Das ist, und auch den Hauptdarsteller hier, der hat auch schon 2 Godzilla-Filme gemacht, versus Destoroyah und versus Mothra. Also das sind alles, die kennen die Materie und die kennen sich auch untereinander.
Das war auch interessant, was ich dann recherchiert hatte. Ja, das ist so auch wahrscheinlich typisch japanisch, dass hier Leute zum Tragen kommen bei einer Filmproduktion, die sich das dann quasi erarbeitet haben. Nicht, weil sie vielleicht jetzt mit einem Film finanziellen Erfolg hatten und sich dadurch einen Namen gemacht haben, sondern Toho als Arbeitgeber auch klassischer hierarchischer Arbeitgeber ist, ja, und sich da Leute quasi eine Position erarbeiten und dann da mitwirken. Das heißt, da sind viele angestellt über Jahre, und die dann eben immer mal wieder bei irgendwelchen Produktionen zum Einsatz kamen, vielleicht auch in einer ganz anderen Rolle. Ja, das war so ein Aspekt, den ich dann mir erst jetzt bei der Recherche vergegenwärtigt hatte.
Ja, und da wird es dann ja auch noch komplizierter, weil man hat manche Nebenrollen werden von, manche Darstellende, die Nebenrollen spielen in verschiedenen Filmen mit, aber verschiedene Rollen.
Ja.
Manchmal auch gleiche Rollen, aber manche spielen auch verschiedene Rollen. Und weil man, ohne da jetzt einen Unterton reinzukriegen, sowieso ab und an mal Probleme hat, Asiaten auseinanderzuhalten, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber das ist ja manchmal tatsächlich ein Thema, das haben die ja umgekehrt genauso, für die sehen wir ja auch alle gleich aus, wird es dann auch nicht minder kompliziert, wenn die auch noch unterschiedliche Rollen spielen.
Ja, da muss man auch, das hilft einem, wenn man es weiß und man die Filme dann gleich von Anfang an so konsumieren kann. Also ich hoffe, wir tragen ein bisschen dazu bei, dass man sich dann auch mit einem anderen Aspekt die Filme zu Gemüte führt, mit unseren Erfahrungen.
Das finde ich übrigens, glaube ich, tatsächlich gut, wenn man vorher schon ein bisschen Vorkenntnis hat und sich dann angucken kann. Also ich will hier heute auch gar nicht bei irgendwelchen Filmen großartig auf Handlungsfelder aus dem zweiten Filmhälfte reingehen. Holt euch ein bisschen Background von uns ab und guckt euch die Filme dann auf jeden Fall gerne an, wenn ihr Bock auf Godzilla habt. Spoiler oder so braucht man nicht. Wie habe ich ja eingangs schon erwähnt, jeder, der mal 2, 3 Godzilla-Filme gesehen hat, weiß ungefähr, wie die Handlung vonstatten gehen wird. Die kann man sich dann unter anderen Aspekten angucken, deswegen nutzt das hier als Vorinfo. Ich glaube, das ist gut.
Ja.
Hätte ich mir auch gewünscht.
Ja,
hätte ich keine Folge mehr aufnehmen müssen.
Ich hatte nochmal ein Buch nachgeschlagen, also J. Butgereit nennt 11 Millionen Dollar als Budget für Godzilla 2000 Millennium als Marke.
Ja.
Wahrscheinlich da auch schon umgerechnet, inklusive ein paar Inflationen.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist ja auch bei Währungsbrüchen dann, wenn man noch umrechnen muss, dann ist es ja. Je nachdem, wo man guckt, sieht das immer anders aus. Ja. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass der Film nicht so beliebt ist wie andere. Der ist jetzt, ich weiß gar nicht, wie es innerhalb dieser Reihe aussieht, aber er ist auf jeden Fall nicht unter den hochbewerteten, auch von denen, weil da gibt es deutlich beliebtere bei den Fans, und der war auch im Vergleich zu dem Vorfilm, der versus Destroyer, ist ja der schwächer bewertete, der geht bei IMDb mit einer 6,0 durch, Metascore mit einer 41 schon sehr niedrig. Wobei ich auch nicht glaube, dass Godzilla generell ein Kritikerliebling ist. Mm. Vielleicht der Minus One, weil er...
Die haben den alle nicht verstanden. Ich glaube, die Leute verstehen einfach Godzilla nicht.
Das kann sein, ja. Also alles Atombefürworter.
Genau.
Die lobby ich wieder. Ja, bei Letterboxd hat er eine 3,1. Deckt sich nahezu mit der 6,0 bei IMDb. Also der geht durchschnittlich durch und genauso fand ich ihn halt auch. Mhm. Der hat Licht, der hat Schatten. Man kann mit dem Spaß haben. Ich glaube, ich könnte mit dem noch mehr Spaß haben, wenn ich mir dabei einen reingestellt hätte. Oder wenn er 17 Minuten kürzer wäre. Aber das, also muss man mit Alkohol die Zeit beschleunigen, dann ist das kein Thema. Wir rufen hier eindringlich zum Saufen auf.
Genau. Keiner macht dem Alkohol.
Ja. Von mir kriegt er am Ende eine 5,5.
Okay. Ja. Ich bin ja dann Nostalgiker, nicht weil ich den Film schon gesehen habe, haben wir schon mehrfach erwähnt, aber weil ich auch einfach der Filmreihe was abgewinnen kann, damit groß geworden bin, vor allem zu meiner Jugendzeit. Und für mich war es dann einfach ein schöner Einstieg wieder in das Thema. Ja, da war ich noch richtig motiviert, war frisch und fit. Ich bin da bei 7 Punkten am Ende gelandet.
Oh, stark.
Ja, ich bin anscheinend eher Fan dann von den Filmen.
Ja, ich war auch ein bisschen am Wanken. Ich habe die Punktevergabe aber nach Sichtung aller 6 Filme noch mal ein bisschen anpassen müssen. Mhm. Es ging einfach nicht anders.
Ja. Verständlich. Ja, bei mir sind die alle, ich nehme vielleicht einfach schon mal weg, bei mir sind die alle dann ähnlich, bei einer ähnlichen Punktregion, gelandet.
Bei mir ist es sehr, sehr schwankend.
Ah ja, okay.
Oder sehr, es gibt eine Range, in der sich das pendelt.
Finde ich super, weil du machst es jetzt dadurch spannend.
Ja, wenn die bei dir alle ganz gut ankamen, können wir mal gucken, welche davon bei mir gut ankamen.
Ja, genau.
Dann schauen wir mal, ob es der nächste ist.
Genau, Godzilla vs. Megaguirus ist nämlich schon direkt im Jahr darauf produziert worden. Einer der Produzenten von Toho, Shogo Tomiyama, war nämlich nicht so amused über das, was Godzilla 2000 Millennium eingespielt hat und hat dann eben ein bisschen das Budget runtergeschraubt. Ja, also geschätzt irgendwie 8,3 Millionen standen dann hier zur Verfügung. Und er hat eben Regisseur ausgetauscht, ja, um jemand anderes aus diesem hierarchischen System auch eine Chance zu geben. Und hat sich da jemanden gekrallt und beauftragt, der möglicherweise, man weiß es ja nicht immer, möglicherweise mehr Motivation hatte, einen Godzilla-Stoff zu verfilmen, weil der nämlich auch schon Regieassistenzen bei früheren Godzilla-Filmen geführt hatte. Ja, angefangen bei Godzilla Kampf der Saurier-Mutanten von 1992.
Das ist auch so ein grandioser Titel einfach.
Ja, anscheinend in den 90er waren halt die Mutanten irgendwie angesagt. Ja.
Ja.
Ein Jahr darauf kam Godzilla gegen Mechagodzilla 2, hast du auch schon erwähnt. Da hat er nämlich auch die zweite Regieassistenz gemacht und war dann eben bei der Mothra-Trilogie Ende der 90er auch aktiv. Ja, Mothra 2, Mothra 3. Und vollständig Regie geführt hat er dann auch noch nach dem Film hier bei Godzilla against Mechagodzilla und dem darauf, den du dann bringen wirst, nämlich Godzilla Tokyo SOS. Einfach nur schon mal vorweggenommen, dass der dann anscheinend ja gutes Ergebnis abgeliefert hat und dann eben auch für noch 2 weitere Filme beauftragt wurde. Bei IMDb wird auch Ishiro Honda gelistet, ja, als Regisseur, aber einfach, der war schon längst verstorben, 1993 ist er gestorben, 1911 geboren, also ist schon alt geworden. Der ja bekanntermaßen der Regisseur des ersten Godzilla-Streifens war. Und ja, hier wurde auch, wie bei anderen Filmen aus der Millennium-Reihe, sich einfach an altem Filmmaterial bedient, ja, um so die Historie auch teilweise nochmal aufzugreifen. Also nicht irritieren lassen, dass er da gelistet ist, hat einfach diesen Hintergrund. Weil nämlich die japanische Regierung gelernt hat, ja, Godzilla wird ja von Strahlenquellen angezogen, weil Godzilla das als Energiequelle für sich selber gebraucht. Ja. Deswegen hatte Japan dann 1996 entschieden, okay, wir haben keine Atomkraft mehr. Muss man sich irgendwie mal vorstellen, das ist immer so lustig bei den Godzilla-Filmen, dass sie eben auch diesen politischen Aspekt so krass verwursteln, weil ja gerade Japan war ja jahrzehntelang immer 100.000-prozentiger Befürworter der Atomenergie, was ja erst durch Fukushima wieder ein bisschen ins Wanken geraten ist. Und ja, hier wird eben Energie aus Plasmakraftwerken gewonnen und da eben schwerer Wasserstoff erzeugt. Und das hindert aber Godzilla trotzdem nicht, dass er in diesem Fall Osaka angreift. Das ist übrigens ein Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat bei den Godzilla-Filmen. Also jetzt auch innerhalb der Kürze der Zeit ja auch dann geguckt, die Millennium-Reihe, weil die echt an verschiedenen Orten in Japan angesiedelt sind. Also man kriegt dann da auch einfach verschiedene Gegenden, verschiedene, wie heißt das, Präfekturen zu Gesicht. Und was mir auch einfach gefallen hat, der Film gibt dann eben auch einen Fick erstmal auf weitestgehend andere Godzilla-Filme, wie so das meistens der Fall ist. Ja? Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, der baut hier irgendwie weiter auf und man bekommt ein sehr komplexes Gefüge an den zusammenhängenden Figuren zu Gesicht. Nee, scheiß drauf. Hier wird auch einfach nur erwähnt, dass es Godzilla und den Angriff 1954 gab und das war es dann halt erstmal. Was hier auch erwähnenswert ist, ja, was mir hier sehr gut gefallen hat, eine Frau spielt hier eine Hauptrolle. Also der Film ist jetzt erstmal, ich glaube, 4-5 Jahre vorher angesiedelt. Ne? Godzilla greift eben so ein Plasmakraftwerk in Osaka an und da ist so eine kleine Kompanie, die den Auftrag hat, einfach Godzilla anzugreifen mit irgendwelchen Raketenwerfern. Das ist halt auch immer so ein wiederkehrender Aspekt in dem Millennium-Film, dass dieses Militaristische, ja, ich fand das sehr geil, was da immer aufgefahren wird, auch an irgendwelchen besonderen Konstruktionen, um Godzilla Einhalt zu gebieten. Und du hast halt in den Filmen oft immer irgendeine Spezialeinheit. Ja, also hier misslingt der Angriff auf Godzilla. Also letztendlich rettet der Kommandant dieser kleinen Kompanie ihr das Leben, indem er sie rettet, weil Godzilla wie so oft irgendwelche Trümmer nach einem schmeißt und er wird halt begraben. Und 4 Jahre später hat sie aber dann das Sagen dieser Spezialeinheit, die nennt sich in dem Film G-Grasper, ja, wird gleich erwähnt, kurz vorm Grasper. Das G steht mit Sicherheit für Godzilla. Ja, Godzilla Grasper lässt sich schwer aussprechen, deswegen kurz vorm Grasper. Und ja, um diese Spezialeinheit geht es halt dann teilweise auch. So, ich muss mal peinlicherweise schnell hier noch reingucken. Ach genau, und zwar gibt es nämlich eine Waffe, die jetzt neuartig entwickelt werden soll, ja, das sogenannte Dimension Tide. Das ist so ein relativ kleines schwarzes Loch, was erzeugt werden soll. Und der Plan ist, dass man Godzilla einfach in dieses schwarze Loch schießt, damit er einfach mal in einer anderen Dimension am Start ist, dass man keine Probleme mehr mit Godzilla hat. Problem ist aber, dass in dieser anderen Dimension nämlich der Gegner von diesem Godzilla-Streifen, Megaguirus, sich entwickelt und ja, das dann quasi der Gegner ist, gegen den Godzilla kämpfen darf. Also mal sehr, sehr kurz zusammengefasst. Auch hier wieder Wissenschaftler, die eine Rolle spielen. Was wolltest du ergänzen?
Ich fand es hier wieder geil, dass es eine krasse Waffe gibt. Das habe ich eben gar nicht erwähnt. Im ersten Teil ist es die Blast Bomb. Hier ist es die Dimension Tide. Also die haben auch alle so richtig gute Namen.
Ja, voll.
Also das wird sehr oft gesagt. Da können wir auch ein witziges Trinkspiel draus machen. hat mir hier von der Idee her echt gut gefallen in dem zweiten Teil. Mhm. Irgendwie hatte auch die Idee mit der Dimension was, wo der Gegner seinen Ursprung findet.
Ja, ich fand es auch hier einfach wieder charmant gemacht, diese Vermischung aus den Realaufnahmen von, was ist eine Schule, glaube ich, ist das, wo die zuerst versuchen, da dieses schwarze Loch zu erzeugen. Meine ich. Und ja, dann eben der nachgestellten Miniaturansicht, um eben zerstörerisch wirken zu können. Ja. Wie gesagt, man muss sich halt einfach drauf einlassen können. Das, wenn man ein bisschen die Filme aus den 60ern, 70ern kennt, dann wirkt es manchmal nicht weiterentwickelt. Auch hier kommt halt wieder, kommen Special Effects zum Einsatz, so die das Ganze versucht haben, in eine neue Dimension zu tragen. Aber ja, mir hat es vor allem, wie gesagt, mit dem Militaristischen einfach sehr gut gefallen, wie das dann hier verknüpft wird.
Ja, und ich glaube auch, also wenn man diese Reihe anfängt, man kann im ersten Teil schon nichts mit der Optik und den Spezialeffekten anfangen, dann kann man diese Reihe auch tatsächlich vielleicht bis auf Final Wars auslassen. Wenn man damit was anfangen kann, auf jeden Fall weitergucken. Aber ich glaube, wenn man es Menschen diese Filme zeigt, ich würde mal sagen, man zeigt den dritten Teil oder den zweiten irgendwem und sagt, rate mal, aus welchem Jahr der ist. Das trifft kein Mensch. Hm. Ich glaube nicht, dass jemand sagen würde, nee, der ist schon aus den 2000ern.
Ja, stimmt.
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, dass die meisten Leute Anfang der 90er, Ende der 80er raten würden. Irgendwie hat das so ein... Also es wirkt auf jeden Fall noch ein bisschen zurück.
Ja.
Das bringt dieser Charme einfach mit sich.
Ja.
Ob man das jetzt mag oder nicht, muss man für sich selber entscheiden. Aber gerade der Teil hier hat für mich auf jeden Fall auch mit der weiblichen Hauptfigur gepunktet und mit diesem Zusammenspiel dieser Spezialeinheit auch. Es mhm. hatte was. Auch wie die so untereinander umgehen. War eine gute Auflockerung.
Ja, auch hier haben wir halt wieder welche mitgespielt, die dann auch später bei den anderen Millennium-Filmen mitspielen. Ja, Misato Tanaka macht dann eben auch bei Godzilla Against Mechagodzilla mit. Shosuke Tanihara spielt dann auch bei Godzilla Final Wars mit. Da habe ich jetzt blöderweise nicht recherchiert, ob das die gleichen Rollen sind oder andere Figuren sein sollen. Wen ich auf jeden Fall erkannt habe, ist Masato Ibu. Der spielt nämlich Sergeant Nagata in Das Reich der Sonne, also den Antagonisten sozusagen von Christian Bale, der da in diesem Gefangenenlager der Japaner steckt. Und ja, das war, den finde ich großartig, den Schauspieler. Den sieht man dann eben auch nochmal bei Godzilla Final Wars. Und was ich Toho hoch anrechne, ist, dass...
Toho?
Oh, Toho, genau. Haben wir schon Weihnachtszeit?
Ja, haben Bald. Wir. Mariah Carey ist schon wieder im Radio. Verrückt, es ist ey. Soweit.
Oh mein Gott. Ist das auch einfach Ikonen aus den alten Godzilla-Filmen der 60er, 70er oder teilweise auch noch davor hierfür engagiert wurden? Ja, wir sehen hier Yuriko Hoshi. Kennt man aus Godzilla und die Urweltraupen. Und im selben Jahr kam noch Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah 1964 raus. Und ja, das finde ich immer ein schönes Tribut zollen mit so einer Historie. Und ansonsten spielt hier Tsutomu Kitagawa Godzilla. Der steckt in dem Kostüm, wie bei 5 der insgesamt 6 Film der Millennium-Reihe. Ja, also Loyalität wird da, glaube ich, groß geschrieben. Film geht 105 Minuten. Ich fand den insgesamt schon ziemlich kurzweilig. Und erinnert halt, wie du schon meintest, ja, wenn man den jemanden zeigt, ohne zu wissen, aus welchem Jahr, der zollt natürlich eine Menge Tribut den Oldschool-Science-Fiction-Filmen, so der 50er, 60er Jahre mit der Waffe und überhaupt dem Thema, wie das inszeniert wurde.
Ja, das macht er auf jeden Fall. Der nimmt diese ganze Militärkomponente noch mit rein.
Ja.
Auch ein bisschen diese Spezialeinheit, spezielle Waffen. So. Da kommt schon viel von den alten Einflüssen wieder durch. Hat mir auch Spaß gemacht, hat auch war für mich auch deutlich kurzweiliger als der erste.
Ja, cool. Das klingt doch gut. Dann bringen wir Punkte. IMDb ist da nicht so grandios unterwegs. 6,0 von 10. Metascore gab's, glaube ich, zu keinem der Filme aus der Millennium-Reihe, ne?
Hatte doch, dann, zum ersten, da hatte 41.
Ach, da hat sie geguckt. Ja, ich hatte bei den anderen nachgeschlagen. Da gab es nichts. Und auch bei Metacritic, ja, habe ich nichts gefunden. Sonst hätte ich das alternativ mitgebracht. Bei Letterboxd ist der auch eher durchschnittlich gesehen mit 2,9 von 5. Wo bist denn du gelandet?
Ich bin bei einer 6,5 gelandet.
Okay, ja, klingt doch schnieke. Ich bin auch hier bei einer 7, fand den charmant. Nach dem für mich guten Einstieg hat er das Level fortgeführt. Hat er auch hier wieder meinen Spaß.
Ja, kann ich bestätigen. Und dann schauen wir mal, wie es mit dem nächsten aussieht.
Voll, weil da wurde ja noch mal ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen.
Auf jeden Fall. Und das war auch einer, der mir vorher schon was gesagt hat. Mhm. Den habe ich, glaube ich, mal auf den Schirm gekriegt, als Schröckert den gelockt hat, weil der den sehr mag. Ah, und ja. Dieser Titel des Filmes, also der internationale Titel, ist auch einfach grandios. Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. Das klingt wie eine Wrestling-Veranstaltung aus den 90ern. Und ich glaube, so ziemlich, das trifft es auch. Also das ist so ziemlich akkurat gewählt, der Titel. Mhm. Es ist Wrestling aus den 90ern, nur mit Monstern. Und hier in dem Film haben wir dann auch tatsächlich das besagte Novum, was ich eben schon mal kurz angeteased habe. Denn hier ist Godzilla seit langer, langer Zeit mal wieder einfach nur böse. Das letzte Mal nur böse war er, den hast du gerade schon erwähnt, in einem super deutschen Titel, Godzilla versus, oder nee, Mothra versus Godzilla, wie er eigentlich heißt, von 1964. Das ist das hier mit den Urzeitraupen oder wie der heißt. Finde ich auch ganz, ganz super deutscher Titel. Da können sich viele Leute nochmal auf die Schulter klopfen. Ja, und hier ist dafür aber jemand anderes, der sonst immer böse ist, auf einmal ein netter Typ. Nämlich Ghidorah. Den kennen wir aus, also wer nur die amerikanischen gesehen hat, weiß, dass das ein Evil Motherfucker ist. Das ist ein richtiger Mistfink. Hier nicht. Hier ist er auch kleiner als Godzilla. Also hier ist er ein schnuffeliger, kleiner, dreiköpfiger Drache. Mensch, ist der süß.
Möchte man direkt streicheln.
Genau, da möchte man direkt die Köpfe streicheln. Der geht quasi mit Grisou zur Schule. Ganz netter, ganz netter. Ja, hier sind wir dann im Jahr 2001. Also, wie wir eben schon mal gesagt haben, Fließband läuft. Und hier haben wir dann mal einen der eben erwähnten Regisseure, der einen Spin-Off-Teil gemacht hat, nämlich Gamera 1 bis 3 hat er gemacht. Oder, wer ihn von der Manga-Verfilmung kennt, gab es auch mal als Realverfilmung Death Note.
Ah ja, kenne ich
nur die gab es mal eine amerikanische Version, glaube ich, die alle hassen. Das Manga ist, glaube ich, beliebter. Das ist Shusuke Kaneko. Der hat auch sonst nicht, der hat einige Credits, hat mir nichts was von gesagt, außer Gamera 1 bis 3 ist mir sofort ins Auge gesprungen. Und das ist auch, glaube ich, in diesem Kontext das Wichtigere. Hat's auch, das zieht sich auch, glaube ich, komplett durch, ist auch als Drehbuchautor, die sind immer im Double Team aufgetreten quasi, Regisseur plus noch ein weiterer Autor. Von der Darstellerriege ist hier nämlich, war für mich die größte Verwirrung drin, weil hier spielt auch Shiro Sano mit, der spielt in Godzilla 2000 mit, aber in einer anderen Rolle, da spielt er einen Professor, hier spielt er einfach irgendwen, also auf jeden Fall kein Professor, und da war ich das erste Mal völlig irritiert. Aber kommen wir mal zur Handlung, wie dieses ganze Monster-Wrestling-Match denn hier überhaupt sich entfaltet. Das Ganze beginnt ausnahmsweise mal nicht mit Japanern so richtig, denn es geht um ein vermisstes amerikanisches Atom-U-Boot. Und weil die Japaner vor Guam, da sind wir dann mal wieder ganz woanders, also was heißt ganz woanders, aber mal auch wieder woanders an einem anderen Ort, wie du eben schon gesagt hattest. Und weil die Japaner ja nach dem Krieg sehr, sehr friedlich mit Amerika zusammengearbeitet haben, aus gewissen Umständen, schicken die zwei Boote dahin. Und das fand ich schon das erste Mal cool, weil diese zwei Mini-U-Boote haben den Codenamen Satsuma. Und das ist der, in dem Godzilla-Anzug in der Heisei-Ära steckte.
Mhm. Cool.
Da haben sie dem Suit-Actor quasi sein Tribut eingebaut. Fand ich eine schöne Randnotiz. Mag ich immer gerne solche kleinen Easter Eggs da drin. Ja, und diese beiden Mini-U-Boote kommen plötzlich unter Wasser, etwas in eine Strömung. Eins davon wird auch gegen den Felsen geschleudert und ist dann sofort kaputt. Und das zweite baut aber kurz Sichtkontakt auf und man sieht ein paar leuchtende Zacken. Naja, was kann das bloß sein? Da weiß man schon, okay, der Große ist zurück. Und dann springen wir an einen anderen Ort, da sind wir dann nämlich wieder ganz woanders. Und da begleiten wir eine Filmcrew. Und da haben wir dann keine Yuki und sondern eine Yuri. Und die ist halt Journalistin und geht einer Legende von Riesenmonstern nach. Da kommen noch ein paar Nebenhandlungen, da kommt der Bürgermeister dazu, der will das nicht, dann überzeugen sie ihn, dass er das doch machen soll, weil das gut für die Touristen ist. Da kommen noch Motorradgangs zum Tragen, die da plündern und irgendwelche Mosaikbilder zerstören, die dann wiederum dazu führen, dass Monster erwachen, unter anderem dann auch an einem anderen Ort, wo Studenten noch Chaos verbreiten, am Ikeda-See, da zerstören sie auch wieder Mosaike, da erwacht dann Mothra aus ihrem Kokon. Also es gibt viele, viele wilde Seitenhandlungen, die dazu führen, dass die drei Beschützer erwachen. Ich finde es ein bisschen frech, dass nur zwei davon in dem Titel vorkommen. Aber gut, das haben sie dann halt so gelöst. Ja, und hier hatte ich schon so einen kleinen Moment, wo ich ganz, ganz, ganz gut zufrieden war, als Ghidorah auf die Bildfläche tritt.
Mhm.
Weil den mag ich schon echt gerne, muss ich sagen. Also den finde ich schon als Antagonisten richtig geil. Hier ist er ja ein Protagonist eigentlich. Aber den mag ich schon wirklich, wirklich sehr. Ja, hast du da irgendwie eine Bezug zu, wenn du jetzt besonders cool warst, jetzt Mothra zum Beispiel, finde ich ziemlich boah.
Ja, wir haben ja noch eine Top 3, da werde ich auch noch ein bisschen was da zu dem Thema sagen wollen. Also wenn wir es noch kurz zurückstellen können, dann
wäre ja, ich das dankbar. Können wir gerne machen.
Okay, top.
Ich bin gerade am Überlegen, wie dieses dritte Monster hieß, aber ich komme da gar nicht mehr drauf. So geht das in dem Film unter. Das kriegt ja auch relativ schnell derbe auf die Fresse. Ich weiß nicht mehr, wie das Vieh hieß.
Ich versuche mal ganz schnell nachzuschlagen, krass. Weil aus dem Kopf.
Da fällt mir gerade auch wirklich nicht ein, weil es ist dann am Ende, was heißt am Ende, ich will das gar nicht zum Ende was sagen, aber in dem Titel kommen ja halt nur die drei vor. Und das vierte, da gibt es noch ein viertes, das geht komplett irgendwie verloren. Also, Baragon. Ja, Baragon heißt das Monster so. Jetzt haben wir es doch wieder.
Ach ja, genau, das ist das Vieh. Das gibt ja diese drei Beschützer von Yamamoto, ja, dem alten genau. Japan. Stimmt. Und das ist auch so ein Oldschool-Monster aus der Godzilla-Reihe. Das sieht ja auch so sehr speziell aus, ja. Ich mag das Vieh, ja. Genau, stimmt. Und da, wieder vom deutschen Titel her, hat man dann gesehen in Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht. Also 1965 kam es dann zum Tragen. Guter alter Baragon.
Ja, herrlich. Ja, den haben wir auf jeden Fall hier auch noch drin, auch wenn er in seinem Titel nicht Erwähnung findet, ist das so, ist er auch noch dabei.
Ich bin nochmal drüber gestolpert, weil man hier auch diesen Leguan sieht, ja, und aus dann der Millennium-Sicht ist dieser Leguan der Godzilla von 1998 aus den USA. Der wird dann quasi anders dargestellt. Das wäre ja auch mal eine lustige Anekdote, dass die dann einfach sie so tun, als wenn er ganz anders aussah.
Ja, ein paar Seitenhiebe hat man hier auf jeden Fall immer.
Genau.
Das fand ich auch schon ganz cool.
Mhm.
Und für diesen Film hier mal fernab davon, dass der super geile Monsterkämpfe am Start hat, allein der erste Kampf von Baragon und Godzilla ist ein Traum, hat er auch noch ein paar interessante Sidefacts, also einmal eben von dem Codenamen der U-Boote, wo man dieses Easter Egg hat. Das ist schon ziemlich cool, was so die Wer ist böse, wer ist gut Seite angeht. Fand ich auch spannend, weil habe ich komplett anders erwartet. Dann hat man hier das erste Mal als Novum in der Godzilla-Reihe eine weibliche Darstellerin in dem Anzug, unter anderem, also es haben zwei Leute gemacht, aber eine war, die möchte ich jetzt als einzige erwähnen, das ist die Rie Ota, die war die erste Frau, die in diesem Anzug gesteckt hat. Das sollte man auf jeden Fall mal erwähnen. Und für die Tarantino-Fans, der Set-Designer, der hier die Miniatursets gemacht hat, hat Quentin für Kill Bill Volume 1 noch ein Miniaturset von Tokio zur Verfügung gestellt. Was man dann, ich konnte nicht ganz rausfinden, welcher Shot das war, aber ich vermute mal, als sie im Flugzeug landet, wird man da irgendwo eins von den Sets drin gehabt haben. Ich meine, sie landet ja, nachdem sie sich das Schwert geholt hat in Tokio, um egal. Nicht spoilern. Deswegen ist das, glaube ich, einer von diesen Aufnahmen. Müsste das sein, weil ich wüsste nicht, wo er sonst das Miniaturset da eingebaut haben könnte. Fand ich aber ganz schön, dass natürlich ist Tarantino so ein Nerd, dass er sich sowas dann da abholt. Ja, der Film, obwohl hier so viel ist, war der schon echt günstig. Also ich weiß nicht, was in dem Buch steht, aber ich hatte auch wieder eine Range von 7 bis 9 Millionen. Wahrscheinlich steht im Buch dann 8.
Oh, muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht. Nicht bei jedem stand, glaube ich, immer ein Budget noch drin.
Ja. Und das ist auf jeden Fall für die Ambitionen, die man hier hatte, schon relativ wenig. Ich finde, man sieht es auch in Kleinigkeiten ein bisschen, dass hier weniger Budget geflossen ist, was den Film für mich aber nicht minder charmant macht. Weil das ist wirklich ein cooles Action-Piece irgendwie. Und der geht genau wie der zweite Teil versus Megaguirus, geht der 105 Minuten. Also auch ein bisschen kürzer nur als der erste, der war, glaube ich, bei 100, 107 oder so. Was habe ich gesagt? 107, ne? Meine ich, ja. Also die sind dann alle relativ ähnlich, aber ich finde, durch diesen hier kommt man exzellent gut durch, weil hier echt die ganze Zeit was passiert. Da sind auch ein paar Merkwürdigkeiten drin. Es spielt noch ein alter Mann eine Rolle, diesen Handlungsstrang, den lasse ich jetzt einfach mal weg, aber da fragt man sich auch am Anfang so, was soll das denn jetzt? Ich glaube auch nicht, dass, ja doch, also man hat ihn dann gebraucht, damit er einfach der ist, der einem erzählt, was man da gerade gesehen hat, damit man das zusammenbekommt. Ob man das jetzt haben muss oder nicht, weiß ich nicht. Kann man vielleicht auch weglassen, aber man kommt hier auf jeden Fall gut durch die Laufzeit. Also ich kam hier definitiv besser durch. Mhm. Wie ging es dir mit diesem Teil?
Ich mochte den sehr,
sehr schön,
sehr kurzweilig.
Ja.
Find halt auch, aber ja, ich greife vielleicht doch einen Ticken vor. Find einfach auch, dass King Ghidorah absolut sehenswert ist. Auch hier, wie du schon erzählt hast, ja, ein bisschen anderer Motivation. Aber ich finde die Figur großartig. Ja, und schön umgesetzt.
Ja, da möchte ich ja ausnahmsweise mal, auch wenn ich das wirklich nicht oft kann, den neueren amerikanischen Godzilla für eine Einstellung loben im King of the Monsters, als man das erste Mal in diesem Gewitter mit dem in Rottönen blitzen sieht und dann den Ghidorah mit seinen drei Köpfen sieht. Das ist schon eine Gänsehauteinstellung gewesen. Muss ich dem Film leider zugestehen. Da war ich wieder 12. Das war toll. Ja, und dieses grandiose Wrestling-Match hier war auch erfolgreich. Hat auch wieder sein Budget verdoppelt. Das zieht sich, glaube ich, so halbwegs durch. Der hat dann 20 Millionen eingespielt. Sagen wir mal, er hat 8 gekostet, wenn man die Mitte nimmt. Also da kann man gut mit arbeiten. Ich habe irgendwie gedacht, dass weil so viele hintereinander kommen, dass da eine Ermüdungserscheinung beim Publikum einsetzt, aber das scheint bis hierhin noch nicht der Fall gewesen zu sein, weil der auch noch ziemlich gut funktioniert hat, mag aber auch daran liegen, dass der ziemlich beliebt ist.
Ja. Ich finde es ja auch ziemlich gut, also für mich war es zuträglich, dass die eben nicht alle immer aufeinander aufbauen, sondern auch einfach mal souverän eigene Geschichten erzählen. Klar, immer mit Godzilla so als Hauptfigur, aber dadurch haben die Filme halt auch immer noch mal eine eigene Qualität, finde ich.
Ja, ich finde das auch den richtigeren Ansatz. Ich hatte auch erst die Befürchtung, dass das hier alles aufeinander aufbaut und war dann wirklich sehr erleichtert, dass eigene Ansätze gewählt wurden. Und es ist auch was ich dem Monsterverse empfehlen würde zu machen. Weil was will man denn da also die versuchen ja gerade auf Biegen und Brechen da eine chronologische Handlung in diesem Monsterverse zusammenzuschustern. Das geht nicht gut. Da kann ich hier auch schon mal vorstellen, und das geht hier auch an einer Stelle mal nicht gut, als was versucht wird. Und deswegen fand ich sie auch wahnsinnig erfrischend, dass man einfach nochmal mit dem dritten Teil wieder was ganz anderes hatte. Und hier so ein bisschen die Avengers-Variante hat. Da kommt einfach viel zusammen. Das deckt sich mit einem anderen Teil dieser Reihe auch noch. Also da ist immer was los. Es ist immer Bewegung drin. Man hat viele Figuren. Da muss man halt schauen, dass man da am Ball bleibt. Ein bisschen. Weil manche Handlungsstränge auch wirklich nicht so relevant sind, dass man da erinnerungswürdige Dinge hat. Spätestens wenn die Monster wieder in Action treten, gerät das ein bisschen in den Hintergrund. Fand ich aber hier überhaupt nicht schlimm. Also der ist spaßig gewesen, der ist rund, konnte ich exzellent mit leben. Gutes Ding. Würde ich mal zu den Punkten kommen.
Gerne.
Da haben wir bei den Kollegen von IMDb eine starke 7,0, würde ich fast sagen. Kein Metascore wieder. Und bei Letterboxd, da wirklich Chapeau, 3,7. Da hat er offenbar nochmal eine ganz andere Fanbase. Und von mir gibt es eine 7,5.
Cool. Könnte man die Einheitsklingel klingeln.
Sehr schön.
Bin auch gelandet. Ja,
haben wir ja immer noch nicht. Wir brauchen Instrumente. Wir brauchen mindestens eine Oboe oder eine Tuba.
Oder ein Sample. Warte mal, ich guck mal auf dem Sampleboard, ob wir da irgendwas haben. Was ist denn das hier?
Dann bist doch fast nur du noch drauf, oder?
Ja, genau. Deswegen gucke ich mal gerade nach.
Also ich habe auf jeden Fall die letzte Folge mit dir und Guess ziemlich gefeiert, weil die ja einfach nur geisteskrank war.
Ja, mal schön einfach raubkopiert Aussagen aus unseren Bastard-Episoden.
Ja, da ging es heiß her am Sampleboard, könnte man sagen.
Ich höre ja leider viel zu wenig, was Folgen betrifft. Deswegen, ja, ich nehme mal das, vielleicht könnte das unser Einigkeitsklingeln sein.
Listen to your heart and you'll find the truth.
Ja, es passt. Haut hin, kann man so unterschreiben. Gut.
Vielleicht merke ich mir das, wo das steht und wie das heißt.
Ja. Ja, das war der großartige Monsters All Out Attack.
Mann, Hälfte haben wir geschafft von den Filmen. Glaub's ja nicht.
Ja. Mal gucken, ob es jetzt mal bergauf geht.
Noch weiter bergauf, ja.
Nach dem ersten Avengers ging es ja auch noch bergauf, vielleicht Stimmt. Hier auch.
Ja, mal gucken. Und zwar kämpft Godzilla hier nämlich against Mechagodzilla. Ja. Wird auch geführt manchmal als Godzilla versus Mechagodzilla 3, weil das Thema gegen Mechagodzilla gab es eben auch schon mal in der Godzilla-Historie vorher. Aber hier das erste Mal dann eben auch in der Millennium-Reihe. Und der Regie hat hier wieder geführt Masaaki Tezuka, den ich ja schon in dem Film Godzilla vs. Megagirus erwähnt hatte, ja, der vorher eben eher Regieassistenz gemacht hatte bei verschiedenen Godzilla-Filmen. Und ja, ne, Toho einfach wahrscheinlich zufrieden war mit seiner Arbeit. Er hat hier auch nochmal Regie geführt und das merkt man dem Film auch irgendwie zumindest anfänglich stark an, weil storytechnisch gibt es vieles, was man auch im zweiten Film der Reihe, also gegen Megagirus, gesehen hatte. Ja, auch hier gibt es wieder erstmal eine weibliche Hauptrolle. Das ist Yumiko Shaku, die hier auch wieder eine Soldatin, also eine Soldatin spielt eine Einheit. Und hier, wann ist es angesiedelt? Genau, auch wieder ein paar Jahre vorher gibt es einen Auftrag, Bewohner der Stadt Tateyama zu evakuieren, weil eben angeblich ein Taifun da die Gegend in Atem hält. Aber es ist nicht wirklich ein Taifun, sondern es ist natürlich Godzilla, der da die schweren Verwüstungen anrichtet. Und um Godzilla Einhalt zu bieten, ist da die eingesetzte Armee mit Panzern unterwegs, die sogenannten Maser, nicht Laser, ja, sondern Maser-Panzer, und beschießt den. Regnet allerdings, ja, natürlich diese taifunartigen Auswirkungen, und beeinträchtigen dann auch die Wirkung des Masers, und kommt dann bei einer diese Soldatin, die auch hier eine der Hauptrollen hat, die hat so eine Panikreaktion und stößt halt aus Versehen eins von den Fahrzeugen über den Hang, wo dann eben mehrere aus ihrer Kompanie ums Leben kommen. Gesteht sie auch vor so einem Kontrollausschuss in der Armee natürlich ein, wird dann erstmal versetzt, schön ins langweilige Archiv vom Militär, und wartet eigentlich nur darauf, wieder richtig eingesetzt zu werden. Die Regierung will, so wie halt üblich in Japan und im Umgang mit Godzilla, sucht natürlich wieder einen Weg, um Godzilla aufzuhalten. Und hier kommt nämlich dann auch wieder Forscher zum Einsatz, die nämlich nach dem Skelett erfolgreich gesucht haben von dem ursprünglichen Godzilla, der 1955 gestorben ist. Und die finden den in der Bucht und haben halt vor, aus der gewonnenen DNA dieses Skeletts so ein Mecha-Godzilla zu schaffen, brauchen da aber die Unterstützung von so einem bekannten DNA-Wissenschaftler, der sich eigentlich erstmal dagegen sträubt. Irgendwann schaffen sie es aber trotzdem, weil sie da geschickt auch dessen Tochter einbinden, die halt da auch ziemlich speziell unterwegs ist. Da will ich jetzt, also werden verschiedene Handlungsstränge aufgemacht, aufgrund der Art, wie die Tochter des Wissenschaftlers tickt und so wie dann die wieder eingesetzte Soldatin dann auch tickt, die haben da einen starken Bezug zueinander. Gibt es hier auch wieder viel Zwischenmenschliches in diesem Godzilla-Teil. Aber soll natürlich auch nicht Mecha-Godzilla zu kurz kommen. Also hier ist dann aber das Ding, dass im ersten Kampf, wo er eigentlich ja Godzilla erfolgreich besiegen soll, Godzilla einen seiner Urzeitrufe loslässt und dazu führt, dass Mecha-Godzilla erstmal durchdreht und selber die Menschen angreift und nicht Godzilla. Und diese Soldatin schafft, Zugang zu diesem Mecha-Godzilla zu bekommen. Und eigentlich alle nur froh sind, weil nach 2 Stunden dessen Energie ausgeht und er nicht weiter irgendwas zerstören kann. Ja. Das ist so die Prämisse in dem Film. Und ob sie es schaffen, Mecha-Godzilla wieder erfolgreich herzustellen und gegen Godzilla erfolgreich einsetzen können, das könnt ihr euch dann hier in diesem Film geben. Ja, auch hier wieder eine schöne Durchmischung aus verschiedenen Effekten. Ich fand, hier war auch wieder sehr viel Charme dabei, und ich stehe einfach auf das Thema Max. Ja. Robojocks ist so eine, gibt 2 Filme, mit denen konnte ich wunderbar was anfangen, ja. Und ich fand es einfach wunderbar, dass hier auch das Thema wieder Mecha-Godzilla aufgemacht wurde, mit dieser Prämisse. Ja, ich wiederhole mich. Auch hier hatte ich einfach deshalb auch weil wieder Militär eine schöne Rolle spielt. Einfach viel Spaß. Wie ging's dir damit?
Ähnlich. Robot Jocks, danke, dass du das erwähnst. viel zu unbekannter Film. Wurde ich aber auch nur drauf gestoßen. Ich kannte den aus meiner Kindheit auch nicht.
Ja.
Habe ich aber in den letzten Jahren mal geschaut, fand ich cool.
Der macht Laune.
Finde ich generell geil, fand ich als Kind schon geil, finde ich immer noch geil. Als Kind natürlich Transformers und Co. Also alles, was große Roboter sind, ist einfach cool. Ja. Mechagodzilla deshalb auch. Und ich hatte mit dem Film hier auch Spaß.
Ja, cool.
Genau aus dieser Thematik heraus, weil es einfach Laune macht. Kann man gar nicht anders sagen. Da habe ich mit der anderen Mechagodzillas der Filmhistorie mehr Probleme, aber der hier ist cool. Macht Laune. Konnte ich mir gut angucken. Da war ich richtig hoffnungsvoll, dass nach dem dritten Teil, und der war gelungen, der vierte fand ich auch gelungen, da dachte ich so, jetzt haben sie die Kurve gekriegt. Das ging für mich dann vom ersten bis zum dritten stetig bergauf, und der hier hat auch noch ganz gut abgeliefert. Da war ich guter Dinge.
Ja, und auch hier wieder, ja, es findet im Film auch ein Wechsel der von einer Premierministerin zu einem Premierminister statt, was auch zuträglich ist, um ja das Projekt Mechagodzilla so voranzutreiben. Und hier wieder, ja, grandios, Vito schafft einfach Leuten aus dem Godzilla-Universum Tribut zu zollen. Hier spielt nämlich die legendäre Kumi Mizuno, nämlich die Premierministerin, die da bis 1999 das Sagen hat. Und die hat in unglaublich vielen Toho-Produktionen mitgespielt. Ja, also vor allem Ishiro Honda hat sie immer wieder engagiert. Ich hatte mir jetzt hier aufgeschrieben, UFOs zerstören die Erde. Da fehlt mir noch, die Blu-ray fällt mir ein. Ja? DVD zu Hause, Blu-ray brauche ich aber unbedingt noch. Shit, jetzt habe ich es erwähnt, ich muss mir schnell kaufen, bevor die Folge ausgestrahlt wird und das Ding wieder ausverkauft ist. Auch bei Frankenstein, der Schrecken im Affengesicht, hatten wir ja schon erwähnt. Ja, auch von Ishiro Honda. Befehl aus dem Dunkel aus demselben Jahr, auch wieder von Ishiro Honda, auch eine Toho-Produktion. Frankenstein, Zweikampf der Urgiganten. Mist, ich hätte mir auch mal die internationalen Titel aufschreiben sollen, dann hätten wir sofort gewusst, wer da der Gegner ist. Auch wieder Ishiro Honda. Und im selben Jahr noch mitgespielt bei Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer. Also da wird es wahrscheinlich Godzilla gegen irgendwelche Meeresviecher gekämpft haben. Der von Jun Fukuda realisiert wurde. Also ne, Loyalität wieder groß geschrieben. Und die war schon eine Ikone in den 60er Jahren, was die Godzilla-Filme betrifft. Und die habe ich damals auch wahrgenommen. Also toll, die hier einfach wiederzusehen. Ansonsten gibt es ein paar Figuren aus der Spezialeinheit. Ja, also den Lieutenant und den Second Lieutenant, die sieht man dann auch beim Nachfolgefilm Godzilla Tokyo SOS, spielen sie auch dann mal dieselbe Rolle. Da konnte man endlich mal klarkommen. Und eben auch bei Godzilla Final Wars spielen sie dann auch da in dieser Spezialeinheit mit. Jo, so viel mal zu den Leuten, die da mitgewirkt haben und irgendwelcher Fakten. Hast du noch was zu ergänzen eventuell?
Nö, eigentlich nicht.
Okay.
Das passt schon gut.
Also scheint finanziell, ja, bitte.
Das gerade. Ich hatte nichts gemacht.
Achso, ich habe missverstanden. Finanziell schien das Ding dann auch aufzugehen, ja. Also ein Budget geschätzt gab es von 8,5 Millionen Dollar, also alle in einer ähnlichen Range, die letzten Filme aus der Millennium-Reihe. Und hatte hier 14,1 Millionen insgesamt eingespielt. Also jetzt kein Mega-Ding, aber scheint ein bisschen was bei rumgekommen zu sein. Der Film wird auch eher positiver gesehen unter dem Millennium-Film. Also bei IMDb steht er bei einer 6,6. Metascore, wie erwähnt, gibt es nicht. Und die Letterboxd-Community ist bei 3,4 von 5. Und ja, ich bin auch hier wieder bei einer 7,5 gelandet. So viel Spaß hatte ich mit Mechagodzilla. Wie erging es dir?
Da bin ich auch nur knapp drunter. Ich bin bei einer 7 gelandet. Ich musste ihn am Ende ein bisschen schwächer einsortieren als den Vorgänger.
Nachvollziehbar, ja.
Deswegen ist er bei mir dann bei einer glatten 7 gelandet, was aber auch auf jeden Fall gut ist.
Ja. Ach so, ich hatte noch nicht die Länge erwähnt. Kurzweilige 88 Minuten geht das Ganze.
Ja, der ist tatsächlich auch da charmant kurz gewesen. Auch ein Punkt, der mich da wirklich gut durchgebracht hat.
Ja.
Der hat wieder die klassische Godzilla-Länge von früher.
Ja, stimmt. Ja.
Das macht er schon gut.
Ja.
Das ist bei seinem Nachfolger auch einer der wenigen Punkte, die ich daran positiv erwähnen möchte.
Sehr schön, guter Übergang, Dennis.
Denn der ist mit 91 Minuten auch relativ kurz. Aus dem Jahr 2003, Tokyo SOS oder Godzilla Tokyo SOS, wie er vollständig heißt. Der ist dann von dem eben von dir schon erwähnten Masaki Tezuka wieder mal da den dritten auch geschrieben natürlich. Und da haben wir dann, würde ich sagen, das erste eher klassischere Sequel in dieser Reihe, weil da wird die Handlung auch wieder aufgegriffen. Denn hier steigen wir direkt ein Jahr nach dem Kampf aus dem Vorgängerfilm ein. Und ja, hier geht's direkt am Anfang los, dass man ein nicht identifiziertes Flugobjekt hat. Da hatte ich natürlich schon wieder Panik, dass wieder irgendwas aus dem Godzilla 2000 mit einfließt. Aber nein, es ist natürlich eine Motte. Und die flieht erstmal von ein paar Jets und will aber zu einer Berghütte. Denn da ist auch ein sehr bekannter Charakter aus der Godzilla-Historie, nämlich Dr. Kuyo. Der wird dann auch gespielt von Hiroshi Koizumi. Der hat 40 Jahre lang keinen Godzilla-Film gedreht. Der letzte war Mothra bedroht die Welt 1961 und taucht dann hier über 40 Jahre sogar später wieder auf, wenn man Korinthen kacken will, 42 Jahre später.
Das ist so krass.
Also auch wahnsinnig charmant, dass so jemand einfach nochmal wieder in seiner Spätphase der Karriere wieder auftaucht. Den könnten auch andere Leute eventuell aus Ikiru kennen.
Ah ja.
Das ist ja nun auch nicht ein ganz kleiner...
Der Akira-Kurosawa-Streifen, meinst du?
Genau, also da selbst Leute, die mit Godzilla nichts anfangen können und eher dem Arthouse zugeneigt sind, könnten diesen Mann schon mal gesehen haben. Ja, genau. Und der soll, wie gesagt, gewarnt werden. Der ist da oben mit seinen Enkeln. Ja, und dann kommt in diesem Film das, was mir wirklich unendlich auf die Eier ging. Nämlich diese kleinen Kosmos, diese Mini, was wie, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll. Oder was ich, für mich sind das, ist das Wendy mal zwei. Mm. Also Wendy aus Peter Pan. Ich kann das nicht beschreiben, das muss man gesehen haben. Es sind auf jeden Fall zwei kleine Mädels, die eine unendlich nervige Stimme haben und einem richtig auf die Eier gehen. Und natürlich möchten sie überzeugen, dass man bitte, bitte, bitte nicht, dass die Regierung erfahren muss und auch erfahren soll, dass sie bitte das Godzilla-Skelett in Ruhe lassen sollen und es einfach im Meer versenken oder wegschaffen, damit die gesamte Zeitlinie wieder in Ordnung gebracht wird und auch man Godzilla nicht nochmal anlockt mit dem Skelett des ursprünglichen Godzillas und auch kein Mecha-Godzilla mehr produziert. Naja, dreimal dürft ihr raten, was aber doch passiert. Ja.
Ja, diese Figuren sind ja auch traditionell aus den älteren Godzilla-Filmen. Ich, auch hier wieder, ja, ich schlug natürlich ein gewisses Fanherz. Ich konnte was damit anfangen.
Okay, ja, bei mir ist langsam eine irrationale Wut aufgestiegen, je länger ich die gesehen habe. Und ohne was zum weiteren Verlauf des Films zu sagen, das wird auch nicht besser. Ja. Und wir sind dann eigentlich, man kann da gar nicht so viel zu sagen, natürlich bauen sie das Vieh wieder auf und naja, es geht wieder von vorn los. Also es ist schon sehr, sehr dünn, was hier handlungsmäßig geboten wird. Prinzipiell ist es ein halber Aufguss des Vorgängers. Und mit dem habe ich mich auch wirklich durchgequält. Der hat ein paar Sachen, die ganz nett sind. Also, das könnte man übrigens noch sagen zum Vorgänger. Da gab es auch wieder eine witzige Waffe, nämlich die Absolute Zero Cannon.
Ja, genau.
Da ist auch wieder so ein Name für sich, der für sehr viel Schmunzeln bei mir gesorgt hat. Ja, man kann ungefähr auch anhand der Trivia Facts, es gibt glaube ich bei IMDb 6 davon, die außer dass Hiroshi Koizumi nochmal wieder kam, auch allesamt wenig bis gar nicht interessant sind. Der kommt im Schnitt bei den Leuten gar nicht so schlecht an. Ich kann mir vorstellen, das könnte schon ein Ich-Problem gewesen sein, weil wie gesagt, das war der 5. in Folge, den ich gesehen habe. Irgendwann stellt sich doch eine gewisse Müdigkeit des Themas bei dem Thema ein. Ich fand aber auch gerade im Vergleich zum Vorgänger war der deutlich schwächer und auch zu ähnlich gestrickt mit ein paar neuen Mustern, aber irgendwie konnte der mich nicht hinterm Ofen hervorlocken, aber da du ja generell etwas positiver gestimmt bist, hat er dich gekriegt.
Ich muss sagen, am wenigsten aus der Millennium-Reihe schon klar, aber ja, für mich schlägt der halt auf der Metaebene immer in dieselbe Kerbe und ich konnte dem letztendlich auch einfach gut folgen. Ich hatte nicht so viel Spaß wie bei den anderen Filmen, aber konnte den gut gucken.
Hm. Ja, da hast du auf jeden Fall, hattest du den auch nach einem anderen gesehen oder also hast du den direkt nach versus Against Mechagodzilla geguckt oder
genau.
Ja, das habe ich leider auch gemacht. Mhm. Und das würde ich nicht empfehlen, das so zu machen. Deswegen hatte ich dir ja auch geschrieben, wenn du es kannst oder zeitlich hinkriegst, zieh das ein bisschen auseinander. Mhm. Weil spätestens hier war wirklich die Müdigkeit einfach da. Habe ich gedacht, oh, nicht schon wieder. Also, ihr habt doch vorher alle so artig nicht aufeinander aufgebaut und jetzt möchtet ihr mir beim 5. hier dann doch nochmal einen Stock zwischen die Speichen werfen. Ja, aber hat mich nicht so freudig zurückgelassen.
Mhm. Na, schade.
Zudem findet man auch echt wenig. Ich weiß nicht, ob es im Buch dazu noch mehrere Infos gibt, aber das ist echt dünn, was man dazu findet. Ich habe auch noch kein Budget rausfinden. Umgerechnet waren es dann ein Boxoffice-Ergebnis von 10,7 Millionen, was auch hinter den anderen zurücksteht. Ja, kommt im Mittel auch bei den Leuten trotzdem ganz gut weg. Mit einer 6,4 bei IMDb und ein Pendant von einer 3,2 bei Letterboxd. Metascore gibt's wieder nicht. Also da geht er relativ wohlwollend durch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es, also wenn man das Boxoffice sich anschaut, dass da schon auch generell eine gewisse Müdigkeit einsetzte nach 5 Filmen in 5 Jahren. Dass auch das Publikum ein bisschen satter war.
Wahrscheinlich.
Und ja, so bin ich auch am Ende nur bei 5 Punkten.
Okay.
Also noch versöhnlich, weil ich generell ja das ganze Thema mag. Mhm. Aber es hier wirklich schon echt ein paar Komponenten gibt, die mir richtig auf den Sack gehen. Allein die Tatsache, dass ich dir keinen der Protagonisten noch nennen könnte, außer den wiederkehrenden Professor, das sagt auch schon eine ganze Menge aus. Also ich könnte jetzt die Namen vorlesen, sagt mir aber nicht mehr ganz so viel.
Ja. Naja, ein paar Soldaten hast du ja aus dem Mechagodzilla-Film.
Ja.
Aber das war es dann auch schon.
Das stimmt.
Ja, dann bin ich ich war hier bei 6,5, bin dann umso gespannter, wie du nämlich dann den letzten Film empfunden hast, namens Godzilla Final Wars, ja. Im Original, also der japanische Originaltitel ist dann auch Godzilla Final, Doppelpunkt Final Wars, im Deutschen dann der Bindestrich, einfach mal pedantisch darauf rumzukacken. Hier interessanterweise war Japan und Toho eben nicht allein produzierend, sondern wahrscheinlich wollten die einfach wirklich auf die Kacke hauen, wird auch inhaltlich dann gezeigt, dass es ein bisschen internationaler angesiedelt ist, weil nämlich auch hier Australien und interessanterweise China und auch die USA mit Produktionsfirmen auf den Plan getreten sind. Was möglicherweise auch eben sich bewusst aufs Gesamtbudget für diesen Film auswirken sollte, weil der nämlich mit 19,5 Millionen Dollar geschätzt ungefähr das Doppelte gekostet hat wie die Filme davor jeweils und eben auch mit 125 Minuten Länge dann doch auch nochmal schon ein Stückchen länger ist als die einzelnen Filme davor.
Ja, und hier haben sie auch mal, oder was heißt mal, hier haben sie mal eine ganz verrückte Regieentscheidung getroffen.
Genau.
Denn hier sitzt ein gewisser Ryuhei Kitamura auf dem Stuhl, den die meisten eigentlich nur unter Kitamura kennen. Viele Horrorfans wahrscheinlich durch sein Zombie-Action-Debüt Versus oder halt durch Midnight Meat Train.
Ja, ich kannte noch Azumi, den hatte ich mal gesehen. Ja, und mir sagte der Regisseur vom Namen her erstmal irgendwie so nichts. Aber dann hat es bei seiner Filmografie jetzt dann sofort plopp gemacht. Und ja, das war ein anderer Ansatz, der hier verfolgt wurde. Ja, nicht hochgearbeitet bei den Toho Pictures mit jahrelanger Fleißarbeit, sondern ein damals sehr bekannter Action-Fantasy-Regisseur mit den von dir benannten Filmen. Und das merkt man gleich ab der ersten Sekunde vom Film. Der schlägt hier nochmal ganz anderes Tempo, eine Dynamik und Dynamik ein. Und inhaltlich unterscheidet sich der nämlich auch eigentlich schon ziemlich stark. Und ich wüsste auch gar nicht, wie weit ich unbedingt gehen möchte bei dem Film inhaltlich, weil der, wie gesagt, von Anfang an eigentlich auf die Kacke haut und auch schon gleich so einsteigt und man eben auch verschiedenartige Monster im Staccato aus dem Godzilla-Universum nämlich präsentiert bekommt, die an verschiedenen Orten auf der Welt nämlich auf die Kacke hauen und zerstören und auch Godzilla dann eben gegen dieses Godzilla-Pseudonym aus den USA, also diesen Leguan quasi kämpft in Sydney, dann auch einfach mal die Sydney Opera so vollständig dabei zerstört wird. Und ja, also auch hier wieder klassisches Vermischen von schönen Aufbauten, aber hier kommt wirklich nochmal deutlich mehr CGI und Special Effects zum Einsatz als in den Filmen davor. Ja, aus dem Jahr 2004, Godzilla Final Wars, mittlerweile eben auch 20 Jahre alt. Und zur Geschichte vielleicht noch, ja, dadurch, dass die Welt insgesamt von diesen Urzeitmonstern aus dem Godzilla-Universum angegriffen wird an verschiedenen Ecken und Enden, gibt es auch dann mittlerweile eine Earth Defense Force, die weltweit agiert, ja, und sich auch international zusammensetzt. Und hier sieht man nämlich in einer der Hauptrollen auch mal einen westlichen Schauspieler, ja, Douglas Gordon, Don Fry spielt hier Douglas Gordon. Und ey, Alter, als diese Rolle dann erstmalig im Film relativ am Anfang auch schon gleich auf den Plan getreten ist, dachte ich, Alter, das ist doch, das wirkt, und insgesamt fand ich, der Film wirkt halt wie so ein Anime in Realfilm, ja, auch die Charaktere, die hier gezeigt werden. Also irgendwie ist der Film eine interessante Mischung aus, wir greifen mal auch ein paar Charaktere aus den älteren Filmen auf, aber machen auch mal was ganz anders. Ziemlich interessant. Ich will hier, die sehen auch alle ziemlich markant aus, ja. Es gibt hier Kazuki Kitamura, der spielt, die Rolle heißt The Controller of Planet X. Und zwar ist nämlich das Ding, dass Außerirdische, die menschengleich aussehen, auf die Erde gekommen sind mit einem schönen kugelförmigen Raumschiff und anbieten, die Menschheit zu unterstützen beim Kampf gegen diese Monster, weil alleine würden die Menschen sowieso nicht hinbekommen. Und weil nämlich die Menschheit auch nicht deren Originalnamen aussprechen kann, können sie einfach Bewohner des Planeten X genannt werden. Ja, also Drehbuchideen vom Feinsten. Und das zieht sich dann eben die 125 Minuten so durch. Ob die Außerirdischen tatsächlich gut sind und wirklich Unterstützung anbieten möchten, das will ich hier gar nicht vorweggreifen, weil irgendwie die Auflösung kommt dann relativ schnell und irgendwie hat es mir viel Spaß gemacht, was daraus gemacht wurde. Also der Film war für mich kein klassischer Godzilla-Film, irgendwie ein komischer Abschluss aus dieser Reihe, ja, aber der hat irgendwie so viele und auch so viele absurde Ideen mit reingebracht. Und die CGI hier irgendwie auch echt ganz schräg gealtert ist. Ich weiß nicht, mich hat der Film irgendwie in seinen Bann gezogen. Im Guten wie im Schlechten. Ja? Also man kommt hier ziemlich schnell durch. Worin sich der Film, es unterscheidet sich halt auf verschiedenen Ebenen von klassischen Godzilla-Filmen oder eben auch von denen aus der Millennium-Reihe. Was ich vorhin vergessen hatte bei Godzilla against Mechagodzilla, das war der erste Film seit 1984, der eben nicht das berühmte Thema vom Soundtrack gebracht hat, sondern ja einfach mal ignoriert hat. Also hier von Akira Ifukube. Und hier ist nämlich der Soundtrack auch ein ganz, ganz anderer. Also hier wurde Keith Emerson von Emerson, Lake & Palmer beauftragt, den Soundtrack zu machen und hat dann eben, gibt auch ein Album, G. Lars Tribute to Godzilla 50s. Und davon wurden eben etliche Stücke von dieser Compilation, von diesem Tribute-Soundtrack dann auch für den Film verwertet. Also hier hört man dann Songs von Felix der Housecat, Stereolab, Sum 41, von den Chemical Brothers oder Zebrahead. Also eher elektronische oder Rockmucke von Bands, die damals irgendwie angesagt waren. Und so habe ich den, das wäre auch meine Empfehlung, den Film so konsumieren, ja, mit dem Bewusstsein, dass ein Film, der 2004 produziert wurde und auch damals so funktionieren sollte, mit unglaublich viel auf die Kacke gehaue. Also man sieht insgesamt in diesem 28. Godzilla-Film der kompletten Reihe, nämlich 15 Monster aus dem Godzilla-Universum, die hier manchmal unglaublich schnell und manchmal viel zu schnell verbraten werden. Aber das war irgendwie was, ja, was mich in seinen Bann gezogen hat. Also Tempo, echt nochmal ein ganz, ganz anderes. Action, aufgrund des Regisseurs natürlich eine ganz, ganz andere. Also hier sieht man eher auch viele Kämpfe zwischen Personen, Menschen, ja, zwischen den Viechern, zwischen den Monstern. Und auch hier, ja, der den Godzilla gespielt hat, der hat mittlerweile Gewicht auf 100 Kilo zugelegt. Der hat eben auch nochmal anders agieren müssen, als er das in den Filmen davor machen konnte. Ja, also interessantes Ding. So als ganz kurzes Fazit. Dennis, wie erging es dir mit dem Film, vor allem nach dem dann aus deiner Sicht eher schwächlerischen Godzilla Tokyo SOS? Wie hast du den konsumiert?
Ja, hier war ich maximal überrascht. alleine nach den ersten 15 Minuten war ich schon vollständig irritiert, weil ich dachte, was ist hier denn jetzt los? Das ist ja eine ganz andere Tonalität, die hier angeschlagen wird. Und ich habe den Film ziemlich zeitnah dann durch so eine, ich will nicht sagen B-Filmbrille geguckt, aber doch irgendwie schon so ein bisschen. Also wie du schon sagst, es ist nicht wirklich ein klassischer Godzilla-Film. Es ist irgendwie, fühlt es sich an wie ein Shake aus X-Men, Matrix, ja. Godzilla und weiß der Deibel was noch an Power Rangers, ja, und genau. Keine Ahnung. Also hier ist schon wirklich eine Menge drin. Manga-Classic natürlich auch, ganz viel klassische Motive daraus, und das ist ein ganz, ganz, ganz wilder Mix. Wenn man hier keinen klassischen Godzilla erwartet, hat man hier sehr viel Spaß, und ich glaube, das ist der Film, der mit in Gesellschaft am meisten Bock macht.
Ja, auf jeden Fall. Also
wenn man den mit drei, vier Atzen vorm Fernseher guckt, ja, macht der, glaube ich, Riesenlaune, weil der einfach nur irre ist.
Ja. Power Rangers hat auch einen guten Vergleich gezogen. Da gibt es etliche Elemente, wo man sich sofort zurückerinnert. Also falls ihr zufällig Atzen seid, die mit Power Rangers groß geworden sind, ich glaube, ihr werdet nochmal einen anderen Bezug zu diesem Film dann auch haben.
Ja.
Ja, aber auch positiv dann wahrnehmen können mit der B-Movie-Brille auf, oder?
Ja, okay. Ich hatte einfach Spaß.
Ja.
Also es ist wirklich nicht der Abschluss dieser
Millennium-Reihe,
den man erwartet. Aber irgendwie geht man hier trotzdem mit einem lachenden Auge raus, weil es einfach verrückt ist.
Ja, das ist wirklich ein verrückter Film. Also wirklich auch manchmal absurd verrückt. Aber ey, lieber so als ein bisschen zu viel nochmal auf alten Themen rumgekaue. Der Film hat aber auch wirklich die Fan-Community gespalten und spaltet wahrscheinlich bis heute. Es gibt viele, die den Film abgrundtief hassen aus der Community und viele, die den aber auch feiern. Und was ich halt empfehlen kann, ist, den Film wirklich nicht zu sehr mit einer westlichen Brille oder auch eben mit einer zu stark klassischen Godzilla-Brille zu konsumieren, sondern sich einfach auf was Neues im Godzilla-Universum einzulassen. Ich glaube, dann kann man wirklich Spaß haben. Dass der Film gespaltet hat, sieht man auch am Budget. Also wurde nicht mal knapp die Hälfte dann eingespielt von den 19,5 Millionen Dollar. Keine Ahnung, wie der To dann Resümee gezogen hat. Möglicherweise war das ein Grund, eben zu sagen, okay, wir lagern die Filme mal erstmal komplett aus und brauchen mal wieder Zeit für uns, für andere Sachen. Was ich hier wieder erwähnen wollen würde, welcher Tribut gezollt wurde. Ja, du hattest einen Schauspieler genannt, der war auch schon beim ersten Godzilla-Film mit am Start. Hier auch. Also der Paläontologe hier in dem Film wird gespielt von Kenji Sahara. Der war nämlich auch schon beim ersten Godzilla-Film mit am Start. Auch dann 2 Jahre später bei Godzilla King of the Monsters, dann bei dem 57er Godzilla, dann bei Mothra bedroht die Welt 1961, auch nochmal UFOs zerstören die Erde, der von Ishiro Honda. Oh Gott, die Liste ist endlos. Also ich habe jetzt nicht die Anzahl. Ich könnte jetzt hier wirklich eine ganze Weile vorlesen. Die deutschen Verleihtitel sind ja auch so schön, aber wir haben etliche Filme schon genannt, weil andere Schauspieler da mitgemacht haben. Also hier wurde halt vom feinsten Tribut gezollt durch die Besetzung und eben auch Akira Takarada, der hier den sogenannten UN-Sekretär, der den Generalsekretär der UN spielt, der hat auch schon beim ersten Godzilla-Film mitgewirkt, auch bei Godzilla King of the Monsters und so weiter und zuletzt eben auch 1992, also davor zuletzt bei einem Godzilla-Film. Godzilla Kampf der Sauriermutanten, ne, hatten wir auch schon, ich kann es nicht oft genug erwähnen, diese tollen deutschen Titel.
Völlig verständlich.
Ja.
Großartig. Das mit dem Affengesicht, das finde ich noch am besten.
Ja, ne?
Ja.
Warte mal, da kann ich auch noch 2 weitere raushauen, wo Kenji Sahara mitgespielt hat. Rückkehr des King Kong ist eher langweilig. Was haben wir noch? Ja, Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Ja, wenn wir schon auch festgestellt haben, wir können beide sehr viel mit Ghidorah anfangen. Godzilla und die Urweltraupen, Herr Frankenstein, der Schreck mit dem Affengesicht hatten wir auch schon, auch da hat er mitgewirkt. Genau, U2000 habe ich ja auch vorhin schon erwähnt, das ist auch einer aus dem Toho-Universum. Hat noch den deutschen Zusatz Tauchfahrt des Grauens. Ja.
Muss sein in Deutschland.
Absolut. Und Frankenstein Zweikampf der Giganten, den hatten wir glaube ich noch nicht. Und Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn.
Ach, da stimmt, den gab es auch noch. Den kennt man, den Titel. Das ist großartig.
Der lief auch ein paar Mal im Fernsehen. Genau, und meinst du, wir verraten zu viel, dass bei dem Millennium-Film vielleicht auch sowas wie Godzillas Sohn oder sowas ähnliches eine Rolle spielen könnte? Ich weiß es nicht. Lasst euch einfach überraschen. Also zieht euch die Filme gerne, gerne rein. Ihr müsst euch halt wirklich am besten darauf einlassen können. Ich kann es nachvollziehen, wenn ihr Dennis' Meinung auch folgen wollt, dass man vielleicht ein paar aussetzt, die aus seiner Sicht dann eben in dieser Reihe eher Aussetzer sind. Ja. Ist aber halt auch anstrengend, sich die alle, also so habe ich es, kann anstrengend sein, sich die alle in einem Rutsch zu geben. Also macht da ruhig eine Woche Pause und so wie es früher im Fernsehen war, ja, der lief dann mal einmal am Sonntag im Monat einen Godzilla-Streifen. Also das ist vielleicht eine ganz gute Frequenz. Oder wie wirst du es einschätzen?
Also ich würde alleine der Tatsache geschuldet, dass das Erzählmuster immer so relativ ähnlich verläuft, guckt euch dazwischen 5 bis 6 andere Filme an und dann könnt ihr auch nochmal den nächsten einschieben. Ja. Aber
Oder wie du urlauben.
Bitte nicht so wie ich.
Einfach dekadent urlauben zwischendurch und dann kommt man wieder erholt.
Ja. Denn ich würde zum Beispiel auch dem Final Wars hier, den ich wirklich mochte, den möchte ich auch noch einräumen. Den werde ich noch mal gucken. Mhm. Bei den anderen weiß ich noch nicht, aber den werde ich auf jeden Fall noch mal schauen. Bei dem möchte ich einräumen, wenn ich ihn nicht an einem Mittwochnachmittag gucke oder was es, glaube ich, war, dass der bei mir an einem Freitagabend deutlich mehr zündet.
Ja.
Weil für sowas habe ich ja was über.
Ja, ey, das ist schon Wahnsinn, wie da auf die Kacke gehauen wurde. Auch wenn, na, wie erwähnt, die Effekte vielleicht schon besonders zu betrachten sind. Das ist echt abgefahren. Abgefahrener Shit.
Ja, das ist ein ganz wilder Ritt. Also da müsst ihr euch wirklich drauf einlassen können. Also bei den anderen auch, da müsst ihr den Charme erkennen, aber bei dem hier, da muss man nochmal anders ran.
Mhm. Ja, und so klar von den Punkten, wie es bei manchen anderen in der Millennium-Reihe war, ist es hier nämlich auch nicht. Ja, also gemischte Gefühle bei IMDb mit 6,3, eben nicht der fulminante Abschluss punktemäßig der 6 Filme. Die Letterboxd-Community ist bei 3,4, also da ein bisschen versöhnlicher. Ich weiß nicht, hatte Spaß. Also ich bin auch hier wieder bei 7,5 Punkten gelandet. Wie ging's dir?
Okay. Ich bin vorerst noch bei 7. Ich würde sogar sagen, wenn ich mir den auf dem Freitagabend mit irgendwem anschaue, ein Bier dabei trinke, da könnte ich sogar auf eine 8 kommen.
Ja.
Also die Chance will ich dem Film nochmal geben. Nicht dieses Jahr, aber das werde ich nochmal in Angriff nehmen. Irgendwann.
Dennis, dann halten wir den uns doch schon mal vor, wenn ich mal wieder zu dir nach Hause komme. Dann
oder
ziehen
umgekehrt.
Ziehen wir uns den zusammen rein.
Ja, das ist doch mal ein guter Plan.
Mit einem U2000 U-Boot-Drink.
Oh ja, und schön, U-Boot, das ist auch ein fieses Getränk. Also wer sich das ausgedacht hat, der kommt auch in die Hölle übrigens.
Ja, wahrscheinlich.
Den triffst du da unten. Ja, es gibt gute Getränke und es gibt das. Das ist wirklich nicht gut für mich.
Ja.
Ja, das waren die 6 Filme der Millennium Era.
Mhm. Plus kurzer Ausflug zu Buch von Jörg Buttgereit, Japan, die Monsterinsel. Ich will es einfach nur nochmal erwähnen. Ja, sehr empfehlenswertes Buch. Und Herr Buttgereit hat uns nicht geschmiert. Also das Buch wurde wirklich gekauft von meiner Frau, ja. Und ich empfehle es hier aus freien Stücken.
Ja, und falls Herr Buttgereit das hört, ich lasse mich schmieren, also ich nehme das Buch auch gratis.
Sehr gut.
Nein, ich werde mir das natürlich bei Zeiten bestellen und das würde ich natürlich jedem Godzilla-Fan dann auch ans Herz legen. Und außerdem kann man dem Mann auch Geld geben.
Ja.
Vielleicht beschert er uns dann noch irgendeine schöne Gore-Perle in den nächsten Jahren, wenn er genug zusammen
oder so. Ja.
Oder er schreibt noch ein Buch, vielleicht nicht über Godzilla, sondern über, man weiß es nicht, King Kong, Ghidorah, keine Ahnung.
Kommen ja alle da auch mit drin vor, ne? Die ganzen japanischen, also die Kaiju Monster aus dem Genre der Kaiju-Iga.
Ja, Monster ist ja auch schon eine wunderbare Überleitung.
Ja.
Denn wir haben natürlich noch eine Top 3 für euch und wir haben da lange überlegt.
Ja.
Und am Ende hattest du wieder, wie so oft, den Geistesblitz, was eine bessere Idee wäre.
Ja, dauert immer eine Weile. Ja, der kommt nicht sofort, das ist kein Geistesblitz, sondern eher eine Geistesschnecke mit so einem rasierten Blitz auf dem Schneckenhäuschen, aber ja, er kam. Ja, ich dachte mir einfach, ey, wir haben hier so viel Godzilla und Monster. Wir wollen eine Top 3 der besten Filmmonster repräsentieren, aber um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, eben beste Filmmonster der Filmgeschichte, außer Godzilla. Ja, ich glaube, wahrscheinlich hätten wir den mit reingenommen, hätten wir beide wahrscheinlich genannt, vermute ich. Ja. Also zumindest in meiner Top 5 wäre auf jeden Fall dabei, wahrscheinlich auch wirklich Top 3. Aber wir wollen halt ein bisschen Abwechslung mit reinbringen und haben uns mal ein paar andere Gedanken noch gemacht, was wir damit reinfließen lassen könnten. Ja, hatten uns natürlich abgestimmt, weil wir auch nicht ganz sicher waren, zählt denn sowas wie Dracula oder die Critters vielleicht mit rein. Ja, klar. Auch natürlich irgendwelche Kreaturen, Filmmonster aus irgendwelchen Horrorfilmen. Die gehören auch ganz klar dazu. Also, wenn man will, kann es eine endlos lange Liste geben. Ja, gibt eine ziemlich lange Liste auch auf der englischen Wikipedia-Seite, Filmmonster. Fand ich ziemlich inspirierend. Dennis, ich bin mega gespannt.
Ja, ich glaube, das wird ein spannendes Ding. Und ich habe im Vorfeld habe ich mir schon Gedanken gemacht, was könntest du haben? Und ich hatte eigentlich einen ziemlich sicheren Tipp, aber ich glaube, den nimmst du nicht. Ich hätte so ein Gefühl gehabt, aber ich steige einfach mal ein. Ich bin auch ein bisschen erstmal in meinem Gehirn auf die Suche gegangen und habe dann gedacht, ja, vielleicht hast du ja was vergessen. Guck mal bei Letterboxd noch Monster-Movie-Listen und sonstiges durch, wo einem viele, viele, viele Monster- und Monsterfilme begegnen. Auch ganz viele, die ich gerne reingenommen hätte, weil ich sie einfach irgendwie geil fand. Aber ich habe mich jetzt auf meinem Platz 3 mal für was relativ vom Design her Unspannendes entschieden, aber ich mag diesen Film so gern und ich finde die Idee des Ganzen auch so geil und deswegen habe ich hier den Blob.
Oh ja, sehr schön, ja.
Und zwar den von 1988. Mhm. Ich mag auch den ursprünglichen gerne, aber ich finde im 88er
das ist schon geil
Remake
gemacht.
Ist das geil gemacht und da hat er auch nochmal eine andere Bloppigkeit, nennen wir es mal, also wo der so überall hinfließt und geht. Mhm. Das ist schon ziemlich cool und der ist mir komischerweise, ich weiß auch nicht warum, als erstes eingefallen.
Ja, lustig. Also ich bin ja so vorgegangen, ich habe erstmal irgendwie auch recherchiert, welche Filmmonster gibt es nochmal? Ich habe ja so ein löchriges Gedächtnis mittlerweile, ich vergesse so viel und habe mir dann alle einfach erstmal die rausgeschrieben, die in eine engere Auswahl kommen. Da war der Blob auch mit dabei, ja, also auf jeden Fall mal wär der in meiner Top 10. Mhm. Ich wollte weniger irgendwelche so richtig klassische Horror-Schrecken-Figuren, aber mein Ansatz bei meiner Top 3 war jetzt hier, eigentlich muss es schon auch ein Vieh aus dem Godzilla-Universum sein. Und weil ich einfach mit King Ghidorah als oft üblen Motherfucker eine Menge abgewinnen kann, nenne ich hier was aus dem Godzilla-Universum. King Ghidorah.
Auf jeden Fall eine würdige Nennung. Für mich auch einer der geilsten Antagonisten in Monsterform in diesem Kaiju-Riesen-Viecher-Kosmos.
Sieht schon auch krass aus mit den drei Köpfen des Vieh und.
Ja, alleine auch wie der sich bewegt, ist schon oft richtig geil und definitiv. Wenn ich jetzt hätte ich sagen müssen, sag mal den geilsten Godzilla-Antagonisten, wäre der sofort der Erste.
Ja, cool.
Das ist einfach gesetzt. Beim zweiten habe ich mich ein bisschen schwer getan und habe dann einen Tipp von meiner Freundin auch noch wahrgenommen. Aha. Weil offensichtlich liegt es einem sehr nah und ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, welche Filme magst du sehr, wo Monster drin vorkommen? Da wäre einmal die Harry Potter-Reihe zum Beispiel, aber das ist alles relativ langweilig und Voldemort tut es jetzt für mich nicht. Mhm. Als Monster. Und dann war ich natürlich auch sehr schnell bei Herr der Ringe, weil das ist zum Beispiel eine Filmleidenschaft, die uns beide verbindet. Mhm. Und irgendwann ist mir dann auch selber eingefallen, weil wir dann über den Balrog gesprochen haben. Und dann ist mir eingefallen, sag mal, den habe ich auf meinem Oberarm tätowiert. Wieso bin ich nicht auf den gekommen? Also ich sehe das Ding jeden Tag. Ja. Wie konnte ich das vergessen? Und deswegen ist mein Platz 2 ist aus Herr der Ringe der Balrog.
Oh, eine sehr würdige Nennung. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Lustigerweise habe ich keine Figur aus dem Herr der Ringe-Universum, aber auch eine aus einem Peter Jackson-Film.
Oh, da bin ich gespannt, weil ich hätte auch fast eine genommen. Mhm. Ich bin gespannt, welche es bei dir ist.
Hier ist es wahrscheinlich eher atypisch. Und ich habe halt einfach überlegt, welche Figuren sind entweder richtig böse Motherfucker wie Ghidorah oder finde ich beim Gucken einfach so eklig und angsteinflößend, dass das bei mir nachhaltig was auch irgendwie gemacht hat. Ja. Und für mich ist die King Kong-Verfilmung aus dem Jahr 2005 von Peter Jackson ein richtig starker Film. Ich gucke den total gerne und habe den auch damals im Kino geguckt. Und als dann diese Szene kommt, wo dieser kleine Trupp sich durch da so eine Schlucht begeben muss. Und da tauchen auf einmal aus irgendwelchen Löchern diverse Viecher auf. Und es gibt an der Stelle mal keinen komischen, oder was ist komisch, irgendein Score, irgendein Soundtrack, der einem bewusst Angst machen soll, sondern einfach weitestgehend Stille herrscht und man hört dann nur diese Geräusche von den Viechern. Das ist insgesamt für mich eine unglaublich krasse Szene. Und hier kommen so, ich nenne es mal eine Mischung aus Blutigeln und Würmern zum Tragen. Boah, Alter, jedes Mal, wenn ich gucke, denke ich mir, nie im Leben will ich solchen Viechern begegnen, weil was die da mit ein paar Leuten oder vor allem mit einer Figur in dem Film machen, das finde ich super eklig. Und deswegen, ja, ne, eher atypische Nennung wahrscheinlich, aber das ist einfach eine Kreatur, ein Monster in dem Film, was bei mir sich in mein Gehirn eingebrannt hat. Diese Blutegel-Würmer aus King Kong.
Die habe ich zum Beispiel gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich kann mich an die Szene erinnern, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wie die aussehen. Das ist bei mir zu lange her, dass ich den gesehen habe. Ich kann mich aber, glaube ich, generell an die Szene noch erinnern.
Am Anfang kommen da eher so eher übergroße, ich nenne es mal Schaben zum Einsatz, die dann auf dem Rücken von Adrien Brody und auf seinem Kopf dann versuchen, ihn aufzufressen, so, die dann abgeknallt werden. Und am Ende dieser Szene kommen dann eben so monströse Spinnen, ziemlich übergroße Spinnen. Ich habe aber halt überhaupt keine Angst vor Spinnen, so, deswegen hat mich das dann weniger gecatcht, aber diese Blutegel, Alter, die waren nicht meins. was hast du denn gedacht, was jetzt möglicherweise kommt, wenn ich Peter Jackson sage?
Ich hatte erst den Sumatrian Red Monkey aus Braindead drauf.
Auch nicht schlecht, ne?
Das, den hatte ich da erst stehen, deswegen hatte ich kurz bei Peter Jackson, dachte ich, na? Aber ja, King Kong ist natürlich auch sehr naheliegend, da aus der Ecke was zu picken. Ja, und meine letzte Nennung ist von einem Herrn, der sieht Peter Jackson gar nicht mal so unähnlich, aber kommt aus Lateinamerika.
Ah, Guillermo del Toro wahrscheinlich.
Genau, und der hat auch eine Riesenfabel für gute Monster und er hat eins geschaffen in seinen Filmen, was ich vom Design her und vom Aufbau, wie es in die Story integriert wird, brillant und großartig finde. Und das ist der Pale Man aus Pan's Labyrinth.
Lustig, Alter,
Wie dieses Viech eingeführt wird und sich die Augen in die Hand setzt und nach vorne geht, das ist für mich Gänsehautmoment. Deswegen, der musste auf die Eins. Der war für mich sofort klar, dass der ganz oben stehen wird, weil vor dem habe ich mich damals ein bisschen gegruselt. Ich war maximal beeindruckt, wie er gespielt und bewegt wird, wie er aussieht. Das ist einfach nur fantastisch.
Finde ich richtig cool, dass du den genannt hast, weil ich den auch eine Weile als Top 1 meiner Top 3 hatte, weil es mir genauso ging. Ja, also vom Design her ist das wirklich ein richtig ekliges Vieh und mit seiner Eigenart, dass er eben gerne Kinder frisst, ist natürlich auch einfach absurd ekelhaft, dieses Monster. Ich hatte dann gedacht, okay, ja, ich wollte weniger diesen Aspekt der klassischen, es ist überhaupt kein klassisches Horror, es ist eher ein Fantasy-Film wahrscheinlich. Hatte mich dann aber dagegen. Von daher, ich freue mich einfach total, dass du den genannt hast, weil der sonst auch eigentlich in meiner Top 3 gedanklich zumindest drin wäre. Ich hatte mich dann nochmal anders, weil für mich die Blutegel dann schon so eher atypisch waren. Ich hatte mich dann nochmal für ein nicht klassisches Monster im Sinne der Filmhistorie, aber im Sinne von Monster zerstört ziemlich gewaltig irgendwas. Und hier gibt es vielleicht gewisse Anleihen an Godzilla. Ich habe mich für den Clover aus Cloverfield, beziehungsweise Cloverfield Paradox entschieden, weil ich den auch genial finde, was er und wie er halt Sachen zerstört und die Menschheit einfach mal an den Rand des Wahnsinns treibt, aber wie das ganze Vieh auch designt ist, wie es aussieht. Und ja, ich fand es ja im Film auch ziemlich geil, wie das halt so stufenweise aufgebaut wurde, wie man dann halt immer ein bisschen mehr von dem Vieh sieht. Und das hat auch definitiv einfach bleibenden Eindruck hinterlassen. Deswegen, ja, als meine Top 1 klar war.
Ja, der war auch mal so in meinem Kopf, geisterte der auch mit rum.
Cool.
Weil der, ich mag den Film oder die Filme, zumindest die ersten beiden. Mit Cloverfield Paradox bin ich nicht so warm geworden, beziehungsweise da fand ich halt das Ende geil, ohne jetzt zu verraten, worum es da geht.
Das Ende hätte eigentlich der ganze Film sein sollen.
Ja, also die letzten 3 Minuten sind geil und der Rest ist ein bisschen unverständlich, aber gut. Ja, und der Clover ist einfach, oder heißt der Clover?
Clover, ja, Clover wahrscheinlich.
Heißt, ne? Crimson and Clover heißt es, ne? Deswegen müsste es Clover sein, ja.
Danny Clover.
Find ich großartig. Ja.
Oder verwechsel ich da etwas?
Nein.
Der hat auch bei Star Trek mitgespielt, glaube ich.
Ja, bin ich mir auch relativ sicher. Sie war bestimmt Uhura.
Genau. Ja, ja, coole Top 3. Fand ich super, ich habe mir schon gedacht, dass wir keine Überschneidung haben. Ja, aber war einfach mehr, ich glaube, wir haben da ähnliche Gedanken.
Wir haben aber auch Glück gehabt, dass wir keine Überschneidungen haben, weil ich hatte 2 von deinen Nennungen auch zumindest in meiner Top 10 würde ich die angliedern. Deswegen, ich habe mich dann gegen Ghidorah entschieden, weil ich nicht bei Godzilla im Universum bleiben wollte. Voll. Und der Clover ist halt dem Balrog gewichen.
Ja.
Deswegen, ich finde aber auch generell, wenn man jetzt bei einem Pale Man nimmt, der von Doug Jones gespielt wird, alleine was Doug Jones schon alles gespielt hat an Fabelmonstern, ist ja. Da könnte man ja jedes einzelne fast von nehmen.
Ja, vielleicht wollt ihr uns ja mitteilen, welche Monster denn von euch in der Top 3 genannt werden würden. Vielleicht passt es ja gerade vor allem, ja, Halloween ist jetzt nicht so wahnsinnig weit entfernt gewesen. Vielleicht habt ihr da was gesehen, was man da nennen könnte. Also, wenn ich die Social-Media-Kommentare lesen würde, ich würde es mit Spannung lesen.
Ja, das wäre mir auch mal ein Fest, eure Top 3 Monster. Das würde mich echt mal interessieren, weil auch gerade da bei dem Thema kann es ja auch mal sein, dass welche von euch was aus dem Hut zaubern, wo ich entweder nicht dran gedacht habe oder was man auch nicht so kennt.
Ich musste im ersten Moment, hatte ich gedacht, du beziehst es auf mein Lesen von Social Media.
Ach so.
Das wäre ja ein Fest, wenn ich auch mal endlich Social Media Kommentare lese und sie auch beantworten würde. Vielleicht mache ich das ja. Ja.
Ich kann sie ja selber nicht mal mehr alle lesen, weil ich nicht mehr bei Facebook bin.
Okay. Ey, dann aber im Sinne der Arbeitsaufteilung, ich bin ja noch bei Facebook, dann werde ich die mir mal geben.
Ja, also bei Instagram lese ich, Spotify lese ich und YouTube lese ich.
Was wäre noch offen außer Facebook?
Ich glaube nichts.
Okay, gut.
Ich weiß nicht, ob es bei Apple Kommentare geben kann, aber ich glaube nicht. Bei Spotify habe ich aber auch schon länger nicht mehr geguckt, sollte ich auch mal wieder reinschauen. Das ist jetzt mit Urlaub ein bisschen untergegangen. Ich habe versucht, nach den Urlauben immer wieder aufzuarbeiten und noch allen von euch da eine Antwort zu kredenzen. Ja. Da müssen wir mal wieder reingucken, aber haut da gerne mal eure Top 3 rein, weil das würde mich wirklich mal interessieren, ob da auch Dinge dabei sind, die man vergisst, weil ich hab noch so ein paar im Kopf, die auch geil ankommen. Zum Beispiel soll es der heißt The Ritual von David Bruckner. Da soll es, glaube ich, ein relativ cooles Monster geben. Den habe ich noch nicht gesehen. Und vielleicht haben da ja auch noch ein paar Leute einen Geheimtipp, wo noch irgendein geiles Viech drin vorkommt.
Voll, genau. Ich bin auch bei der Liste der Movie-Monsters oder Monster-Movies und dann werden an der Spalte halt immer die Monster gelistet. Auch auf Piranha Conda gestoßen. Ja, ich glaube, der Film
ich
ist...
Ich auch.
Ich habe mir natürlich auch einen Trailer und auch schon aus dem Film angeguckt, weil mich interessiert hat, wie das Vieh aussieht. Ich glaube, weiß nicht, der ist so trashig. Vielleicht hat der auch schon wieder was. Ich bin ja sonst mit den Tremors, also mit den Raketenwürmern auch sozialisiert geworden in meiner Jugendzeit. Die hatte ich auch so ein bisschen im näheren Umfeld. Ja.
Bevor du da den nächsten Shitstorm kriegst, die heißen Graboids.
Stimmt, danke. Graboids, ja, du hast vollkommen recht. Warum heißt denn der Film dann Tremors?
Ja, wahrscheinlich, weil die durch einen Tremor, also durch den, ja, durch den, durch das Vibrieren angelockt werden, vielleicht deswegen. Habe ich mir aber ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ja, aber ey, ich habe mir extra breite Schultern antrainiert. Shitstorms in Grenzen sind okay.
Bei Tremors habe ich, glaube ich, sogar auch alle gesehen. Ich glaube, der letzte hier, Shrieker Island, selbst den habe ich noch gesehen.
Okay.
Mit ja. Bert Gummer ist aber auch einfach so geil.
Das stimmt.
Ja. Der heißt Bert Gummer, oder? Ich glaube, ja.
Ja. Ich hänge gerade noch gedanklich bei dem Thema Shitstorm. Ich fand es ja auch wieder so lustig, als ich intern dann in unserem Gruppenchat von Guess die Formulierung gehört habe. Nachdem wir Dave gedisst haben, und ich dachte mir, es hat doch einfach nur eine aufmerksame Hörerin darauf hingewiesen, dass es ein lustiger Versprecher bei Minute X gibt. Ja, wurde anscheinend von Guess beauftragt. Ja, so zu dissen. Ja.
Ich glaube, der zahlt Leuten Geld, dass da was kommt. Ich meine, am Ende ist es Traffic, also beschwert euch nicht.
Voll. Ja, und Guess ist beschäftigt, ist doch gut.
Ja, den einzigen Shitstorm, den es bisher gab in Mini-Variante, war ja auch eher aufgrund einer Kontroverse um einen Film und nicht um einen Versprecher. Also ich glaube, das können wir umgehen.
Ja. Ist jedenfalls nicht der Grund, warum ich keine Social-Media-Kommentare lese, ist einfach der Zeit geschuldet. Aber wenn ich mitbekomme, ja, es gibt viel Input und inhaltlich wertvollen Input und mich interessiert wahnsinnig eure Top 3, ja, und Dennis kommt gar nicht mehr hinterher, mir die Sachen irgendwie aufzuzeigen und weiterzuleiten. Ich will ihn ja auch nicht belasten mit, dann werde ich mich auch einklinken. Also wir wollen einfach nur genug Kommentare haben, damit sich das auch lohnt. Ist das ein sinnvoller Aufruf gewesen, ja. Dennis?
Ja, auf jeden Fall. Und auch da nochmal ein Hinweis, so haut das unter die Videos und die Folgen und nicht in den WhatsApp-Channel von den Supportern.
Ja, da bin ich ja gar nicht
denn
drin.
Denn da bringt es den Banausen nichts. Und uns auch nicht. Packt das unter die Videos, unter die Folgen.
Genau.
Diskutiert da gerne fleißig mit. Und macht da auch gerne Themen auf.
Ja.
Wie gesagt, ich beantworte eigentlich alles, was mir reingespült wird.
So wie Elon Musk täglich $1 Million an WählerInnen in den USA gerade verlost, ja. Wenn wir ein Budget hätten, dann würde ich auch sagen, ey komm, für jeden Kommentar verlosen wir 1 Euro unter 10 Kommentierenden. So, aber haben wir noch nicht. Kommt vielleicht noch.
Ja, wer weiß. Vielleicht kommen da ja bald Angebote, dass wir Themen bearbeiten, wo wir nicht mehr Nein sagen können, weil die so hoch sind. Da müssen wir einsteigen. Dann haben wir auch einen Pott, um sowas auszuschütten.
Ja, sehr gut. Ja, ja, macht uns gerne eure Angebote. Ja, also wenn ihr schon immer Roy Black-Rezensionen haben wolltet, dann müsst ihr das nur äußern.
Ja. Macht uns ein Angebot, bei dem wir nicht Nein sagen.
Dass wir nicht abschlagen können, genau. Ja. Ausschlagen.
Und du warst auf Sizilien, das ist dein, der Pate-Teil ist deiner. Der Pferdekopf ist bestellt.
Genau.
Wenn irgendein Hörer frech wird, dann gibt es einen Pferdekopf.
Ja, ich habe ja laut Guess Äußerung in der letzten gemeinsam aufgenommenen Episode zu häufig Mafia gesagt. Deswegen halte ich mich da mal lieber etwas zurück. Hab's ja auch schon gerade wieder gesagt. Verdammt.
Tja.
Ich glaube, wir sollten lieber zum Ende kommen, bevor wir noch weiter dumm quasseln.
Auf jeden Fall. Wir müssen ja auch noch ein wenig in die Planung für eure nächsten Hörerlebnisse gehen.
Sie.
Denn wie Guess ja nie müde wird zu sagen, unser Ideenpool ist so unfassbar groß, dass wir eher ein Problem haben zu wählen. Da können wir bald einen Zufallsgenerator oder ein Glücksrad drüber laufen lassen. Deswegen entlassen wir euch mal ins Wochenende, weil ihr hört das ja wohl hoffentlich jetzt am Freitag direkt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Thema. Wenn ihr da noch weiter was hören wollt, auch gerne mal Bescheid geben, ob ihr Bock auf eine andere Ära noch habt. Bitte nicht die erste, die ist zu lang. Und dann diskutiert da gerne fleißig mit. In dem Sinne, danke Dave.
Danke Dennis.
Danke an alle Zuhörenden.
Jo.
Bis zum nächsten Mal.
Oder wie es vielleicht Godzilla verabschieden würde.
Ja.
So, war der Wrestling-Godzilla. Okay, peace.
Macht es gut, ciao.